Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Zurück aus der Sommerpause, zurück in den Regen, ne?
Ja, es ist angenehm kühl gerade jetzt, nachdem ich die letzten paar Tage hier kaputt gegangen bin. So für einen Tag ist das super, einmal durchlüften und dann darf es gerne wieder warm werden, weil Sommer, sag mal, wir hatten ansatzweise jetzt Sommer dieses Jahr, so ein bisschen darf das noch sein.
Ja, und der Gärtner deines Nachbarn schwingt gerade den Laubbläser, richtig?
Richtig, ja, ich habe gedacht, der arme Kerl.
Im Starkregen.
Aber gut, wurde halt für heute anscheinend bestellt und also wenn ihr jetzt so leichte Hintergrundgeräusche gehört, das ist der Laubbläser, aber wahrscheinlich wird dann, zumindest im Podcast wird dann RX irgendwie seine Dienste tun.
Was die AI alles so kann, ne?
Ja, ja, Laubbläser. Die Laubbläser.
Genau.
Neues Tool in RX12 dann.
Naja, es ist irgendwie, fühlt es sich komisch an, wieder zurück zu sein. Nach 4 Wochen erstes Mal Sommerpause und wir haben aber eigentlich wie immer das Gefühl, dass irgendwas nicht läuft oder irgendwie was, wir was vergessen haben, ne? Aber ich würde sagen, wir legen trotzdem einfach mal los.
Ja, lass einfach mal starten und mal gucken, was passiert.
Genau. Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 205. Hallo, alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Sommer und jetzt gibt es wieder ja, das Studiosofa auf die Ohren. Und wenn ihr uns noch nicht folgt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört. Und ich begrüße wie immer Dr. Claw. Und ohne Mad Cat, glaube ich, heute.
Ja, Mad Cat liegt da hinten auf dem Regal und schläft, kommt bestimmt gleich noch rüber und ich begrüße den Urlauber Marc Bohn.
Ja, ich habe mir im Gegensatz zu dir mal ein bisschen Auszeit gegönnt, war unterwegs und du hast durchgearbeitet. Mhm. Und ich hoffe, du bist jetzt aber gut vorbereitet.
Da stand nirgendwo, dass ich das sein muss.
Hast du den Leitfaden nicht gelesen?
Nein.
Okay. Ja, wir begrüßen heute im Podcast Audio Engineer und Producer Helge Preuß. Hallo Helge, schön, dass du dabei bist.
Ja, moin moin. Freut mich hier zu sein.
Hi. Ja, du hast schon gesagt, es ist komisch, mit uns zu reden, weil du uns normalerweise immer hörst. Und wenn du gleich mal nichts sagst, dann sollen wir dich dran erinnern, dass du was sagst.
Genau, da bin ich im Zuschauermodus und denke, ja toll, Podcast.
Genau, wir sprechen mit dir heute über die Einflüsse, ich sag mal, der Radio-Klangästhetik aus dem Mainstream, die man aktuell so im Radio hört auf die Musikproduktion, weil ich habe das Gefühl, dass viele Künstler sich ja, beziehungsweise ihre Musik bewusst an diesen Sound eben anpassen und dann gar nicht mehr so wirklich aus der Flut an neuer Veröffentlichungen herausstechen. Vielleicht ist das nur so unser Eindruck, vielleicht geht das auch nur mir so, dass auch ja Künstler mit weniger kommerziellem Sound auch weniger Chancen haben, so richtig erfolgreich zu werden, weil ich finde irgendwie Ariana Grande, Ava Max oder auch keine Ahnung wen man da alles nennen kann, ich muss dann trotzdem immer 2-3 Mal hinhören, bis ich dann den Artist dann doch irgendwie raushöre. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so, aber wir sprechen ja ein bisschen darüber, wie man sich dann halt auch aus der Masse abheben kann, mit welchen Techniken, welche Strategien und wie es dann halt auch mit der Künstlerentwicklung aussieht in so eine bestimmte Richtung. Und wenn ihr da draußen Fragen zu diesem Thema habt, könnt ihr das natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf den einzelnen Portalen machen, auf denen wir streamen. Und uns interessiert natürlich auch eure Meinung zu diesem Thema, also haut doch einfach mal raus. Jo, wir beginnen jetzt einfach mal mit dir, Helge. Ich würde jetzt sagen, du wolltest eigentlich professioneller Schlagzeugspieler, also Trommler, Schlagzeuger werden und damit auch dann quasi dein Geld verdienen, richtig?
Eigentlich ja. Nur irgendwie ist da ein bisschen was dazwischen gekommen. So. Genau, es ist jetzt ganz anders gekommen, als ich es eigentlich gedacht hatte. Nee, wie du schon sagst, also ich hatte eigentlich immer den Plan, irgendwie Schlagzeuger zu werden. Ich meine, habe ich auch lange gemacht. Ich habe dann immer viel live gespielt. Ich habe hier das Glück gehabt, in Hannover an der Musikhochschule zu studieren, also Schlagzeug. Und da gab es den Peter Weihe, den ihr ja auch kennt, der ja schon mal hier im Podcast war.
Genau.
Und ein Teil da war zum Beispiel Studioproduktion. Und ich hatte vorher im Grunde, also ich hatte schon so meine Bands damals irgendwie recorded, aber so richtig schlecht, so mit Pult und Cinch-Kabel raus und dann in die Soundcard rein und also jetzt kein Plan.
Wie
so,
man ne? das gemacht hat damals.
Ja. Ne? Genau, richtig. Also sozusagen Vorkenntnisse hatte ich, aber halt sehr rudimentär so. Und genau, aber ich bin dann da in dieses Studio, in den Studiengang rein und dann war Peter da und hat irgendwie so erzählt, ja, man kann das machen und hier mit den Preamps und ich vorher so dachte, ey, was, Preamps, die machen Sound, so, was, dieser Gain-Regler? Also wirklich wenig Plan. Aber das hat mich so wahnsinnig fasziniert und beeindruckt, muss ich wirklich sagen, dass ich dann, also ab dem Moment eigentlich nur noch in diesem Studio rumhing und wir hatten, also Gott sei Dank die Möglichkeit, dass wir, also es da so lief, er hat uns so ein bisschen gezeigt, mach mal so, aber vor allen Dingen war immer, ey, probiert das selber aus und wir hatten da die Möglichkeit, im Grunde ein sehr, sehr gutes Studio zur Verfügung zu haben und wirklich einfach alles zu probieren. Und also ich saß wirklich Tag und Nacht in diesem Studio und habe jeden Quatsch recorded. So und anfangs auch zum Beispiel ganz viel Schlagzeug und ich musste dann immer die ganze Zeit hin und her rennen zwischen Aufnahmeraum und Regieraum und dann jeden Move dann erstmal machen und dann, ah nee, doch zu laut, ah doch zu doll und alles halt 10-mal. Aber es war irgendwie sehr, sehr lehrreich und ist ja auch immer so eine Frage, wie was man so für ein Lerntyp, glaube ich, ist. Und für mich war das total super, weil es so einfach ausprobieren, gucken, ob es klappt und wenn nicht, probiert man es halt anders. Und gerade am Anfang natürlich auch 1000 Sachen falsch gemacht. Also wie lange ich da stand und erstmal das richtig verkabeln gelernt habe sozusagen. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass man da auch immer so das meiste so bei lernt irgendwie.
Total. Aus ja, Fehlern lernt man.
Wenn man Sachen falsch macht und dann weiß man es irgendwie. Und genau, aber so führte irgendwie eins zum anderen und so bin ich eigentlich schnell von diesem Weg abgekommen, den ich eigentlich so für mich so definiert hatte oder was so ein bisschen mein Wunsch war, aber ich dann irgendwie da so reingerutscht bin und mir das mittlerweile also viel, viel mehr Spaß macht und ich spiele nach wie vor Schlagzeug auf Produktionen für KünstlerInnen und das macht mir mega Spaß, weil es dann, also das ist, was mir sowieso ja Spaß macht, Schlagzeug spielen, aber dann vor allen Dingen in diesem konkreten Setting für eine Platte oder für einen Song einen speziellen Sound zu recorden mit dem richtigen Feel. So.
Und das okay, aber du warst auch als Berufsmusiker dann aber trotzdem unterwegs eine Zeit.
Genau, ich habe eine Zeit lang also sehr viele Gigs gespielt, also so zwischen also Anfang 20 bis, boah, weiß nicht, 26, so 27 vielleicht noch. Und da habe ich immer so um die 100 Shows im Jahr gespielt und war wirklich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Acts immer auf Tour so und genau, aber es hat sich für mich dann auch schon so ein bisschen abgezeichnet, dass dieses Tour-Ding nicht so, also ich immer so dachte, wenn ich jetzt so 2 Wochen auf Tour war, dachte ich so, und jetzt Musik machen. Mhm. Weil man ja, vielleicht kennt ihr das, auf Tour ist man halt größtenteils natürlich nur mit Logistik befasst so, ne? Und machst dann halt vielleicht 2 Stunden am Tag Musik. Und ich muss sagen, ich war so ein ziemliches Nerdkind, was Musik angeht. Und ich habe jeden Tag irgendwie 8 Stunden Musik gemacht so. Mhm. Und wenn ich dann auf Tour war und immer nur so 2 Stunden mal kurz was machen konnte, das hat mich so ein bisschen kirre gemacht, muss ich sagen.
Verstehe ich. Würdest du sagen, dass Schlagzeug-Recording dann auch so dein Steckenpferd ist? Weil im Hintergrund sieht man ja auch bei dir im Studio Gitarrenamps. Mhm. Ich glaube, sind das Stompboxen in dem Regal oder was sind das?
Ja, das sind ganz viele Bodentreter für Gitarren. Und genau, da sind auch so ein paar Amps und so und genau, also Schlagzeug ist schon das, wo ich natürlich sehr, sehr viel Zeit mit verbracht habe, auch so Recording. Mich hat das immer wahnsinnig fasziniert, auch so abgefahrene Sounds, wo alles verzerrt ist, also was jetzt nicht sozusagen der Hi-Fi-Drum-Sound ist oder sowas. Und vor allen Dingen, was das auch mit einem selber macht, wenn man spielt. Also wenn du irgendwie das brachial verzerrt auf den Ohren hast, dann spielst du halt natürlich ganz anders, als wenn du diesen super filigranen Hi-Fi-Sound hast. So, ne? Und das ja auch immer so kreative Prozesse in Gang setzt. Ich habe aber früh angefangen, auch andere Instrumente zu spielen. Also ich hatte früher, durfte ich sozusagen, weil wir ein Reihenhaus hatten und ich durfte von 3 bis 7 durfte ich Schlagzeug spielen, weil sonst die Nachbarn Stress gemacht haben. Das habe ich aber auch dann wirklich auf die Minute fast jeden Tag gemacht.
Okay.
Und meist habe ich mich dann wirklich so ab 7 habe ich mich an die Gitarre gesetzt und habe dann Gitarre gespielt. Mhm. So. Und keine Ahnung, war da, glaube ich, ein bisschen abgedreht, aber hat mir halt wahnsinnig Spaß gemacht und ich habe mich immer quasi auch mit anderen Instrumenten immer sofort auseinandergesetzt und genau, und heute ist es so, in Produktion ist es also recht oft so, dadurch, dass ich oft mit Solo-Artists arbeite, dass ich im Grunde fast die ganze Band spiele, wenn es erforderlich ist, wenn jetzt keine Band da ist, so, ne? Und viele Sachen auch irgendwie so on the fly passieren, so, man hat eine Songwriting-Session und dann denkt man, ah, komm, ich mach da mal kurz eine Gitarre rauf oder einen Bass und ruckzuck ist es dann irgendwie vielleicht auch schon in Produktion. Und genau, deswegen stehen ja auch ein paar andere Sachen rum, wie Gitarren-Amps oder irgendwelche Keyboard-Sachen und genau.
Ja, cool. Und wie sieht dein Studiobetrieb aus? Du hast ja dein eigenes Studio in Hannover, ne?
Genau, also es ist nicht ein klassisches Studio, wo jetzt Leute anrufen und sagen, ich möchte mal Vocals recorden, sondern es ist natürlich auf nur meine Arbeit sozusagen abgestimmt, weil ich vor allen Dingen mit Artists arbeite. Ich kümmere mich sehr viel um so Künstleraufbau, also arbeite sehr viel mit Newcomern, habe viele Jahre viel auch mit Major-Sachen gearbeitet und genau, also alles, was ich hier mache, sind im Grunde die Sachen, die ich selber produziere, wenn man so will. Also in diesem Raum kann ich super Vocals aufnehmen, ich kann Gitarren aufnehmen mit allerhand Amps und mit Speakern und mit allerhand Stompboxen. Ich kann irgendwie Synthes aufnehmen. Ich habe hier noch einen anderen Raum in Hannover, wo ich halt Schlagzeug recorden kann. Da habe ich auch so ein Setup. Und genau. Und in diesem Raum finden halt vor allen Dingen halt Writing-Sessions statt und dass ich halt Vocals vor allen Dingen mit denen recorde. Und viele Sachen, also von Solo-Artists ist mittlerweile ganz viel remote, muss ich tatsächlich sagen.
Okay.
Also ich habe hier auch so ein Setup, dass ich halt in Echtzeit mit den Leuten arbeiten kann. Das habe ich in dem anderen Raum auch. Und dass die Leute sich halt immer wieder dazuschalten können. So. Und genau, das mache ich größtenteils hier in dem Studio.
Wie sieht dein Setup da aus? Welche Tools nutzt du dafür?
Für das Remote-Arbeiten meinst
genau,
du?
Genau, ja.
Ja, ich habe super viel rumprobiert und letzten Endes bin ich bei SessionWire gelandet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hatte sonst ganz lange Audio-Movers, das hat auch funktioniert, aber du brauchst dann ja immer wieder eine andere Videosoftware und so weiter. Und ich hatte dann irgendwann angefangen, mir sogar so Gates zu kaufen, damit du das halt muten kannst und auf Speakern hören kannst und so weiter. Aber bei SessionWire ist das alles drin. Also du kannst sozusagen, wenn du die DAW startest, mutet der die Talkbacks. Und genau, wenn du wieder Stopp drückst, dann geht's wieder los. Und das heißt, alle sind nicht jetzt gezwungen, immer auf Kopfhörern zu hören, weil gerade so beim Mixen, ich mache das fast immer mittlerweile so, dass ich so Remote-Sessions dann mache. Und da will ich natürlich mit Speakern irgendwie hören. Und das geht damit echt super, kann ich echt empfehlen. So.
Cool. Was mir aufgefallen ist, ist, dass du auch hier mit Controllern arbeitest. Ne? Du hast zwei Controller in deinem Tisch verbaut. Beziehungsweise ein Controller steht vor dir und einer ist rechts in deinem Rack.
Genau, hier ist sogar noch einer. Den
noch einer
nicht auf dem Bild.
Genau. Ist aber eigentlich ganz praktisch. Habe ich noch nie so gesehen, tatsächlich. Nee, so, dass man das so in den Racks in den Seitenteilen hat. Und der ist ja auch so, genau. Ich weiß nicht, wie nennt man diese Form? Klaus, du weißt das, glaube ich. Oder du, Helge.
Das sind die Artist Mix von Avid, heißen die. Das sind nur diese älteren Controller. Es gibt mittlerweile schon neuere. Das Blöde ist nur, man kann die nicht in diese Racks reinschrauben. Die haben so eine blöde iPad-Halterung. Das könnte ich in diesem Tisch halt nicht machen. Da müsste ich irgendwie einen anderen haben. Aber genau. Aber das funktioniert echt cool. Also ich habe mittlerweile so ein Setup, dass ich immer nur auf 24 Spuren sozusagen mische. Dass ich irgendwie probiere immer, in Writing und Produktion, da hast du irgendwann schnell mal viele Tracks, aber dass ich mich immer wieder probiere, so auf 24 zu committen, dass ich jetzt diese Fader im Grunde, dass die jetzt auch nicht switchen, weil das fand ich immer so ein bisschen irritierend, weil man dann eigentlich nie weiß, wo was ist.
Wo man gerade ist, so, ne?
Ja, und ich hatte da so alle möglichen Formen durch, mit einem Fader, mit 8 oder was weiß ich was, aber das war irgendwie nie so hilfreich und dann macht man es doch mit der Maus, habe ich so das Gefühl. Und bei dem Ding ist es jetzt echt cool, weil ich jetzt also wirklich 24 Fader immer fest belegt habe und das kenne ich halt noch so, weil ich viel auf dem Pult immer gemischt habe und da war es immer so, Bassdrum zu laut, da. Man hat so eine Muscle Memory irgendwie, wo was ist einfach und man ist sehr viel intuitiver und das geht hier sehr, sehr gut. So. Und in Verbindung noch, ich habe hier so ein, ich weiß nicht, ob ihr das seht, so ein SSL-Controller. Das heißt, ich mache ganz oft sozusagen, total oldschool, Bildschirm aus und mache das nur damit. Und wenn ich jetzt hier auf eine Spur drücke und EQ, habe ich hier sofort ein SSL-EQ drauf.
Ach, perfekt.
Und das heißt, ich mische viel eigentlich nur mit Bildschirm aus, dann sozusagen.
Ja, spannend. Routest du dir dann die Sachen so, dass du nur 24 Spuren am Ende hast? Oder hast du dann wirklich in der Aufnahme 24 Spuren? Weil normalerweise sind das ja dann mehr oder weniger so, bei mir sind es immer so um die 80 oder so am Ende.
Nee, also es kommt drauf an. Also oft committe ich Tracks tatsächlich, also dass ich die, also Busse zusammenbauen und so weiter. Mittlerweile in Pro Tools gibt es diese Folder-Tracks, damit mache ich das auch manchmal.
Okay.
Aber genau, dass ich probiere, so klein wie möglich eigentlich zu kriegen.
Ja.
So.
Ja, cool. Und was für ein Tisch ist das? Das meinte ich eben so mit dieser Form, weil die Ecken sind ja quasi so angewinkelt und dann sind da die Racks quasi drin.
Das ist von Wave Nature, heißt es.
Okay.
Und genau, das ist echt praktisch. So.
Sieht auf jeden Fall sehr praktisch aus.
Ja, schönes Teil. Ja, also ich bin auch total happy. Also vor allem, ich habe da so alles drin, was ich dann so brauche, weil ich kann euch sogar hier super fancy, weil ich hier immer remote arbeite.
Oh, geil.
Siehst du, dann hast du hier quasi
anderer Winkel.
Diese Fader. Und da sieht man es einmal im Ganzen. Und da ist noch sozusagen ein bisschen Vocal Chain und so weiter.
Ist das so ein alles, 1073 oder?
Ja, genau. 1073, 1176 habe ich noch hier und so ein TLA 100. Das ist so meine Vocal Chain in der Regel.
Das ist geil.
Und genau. Ich mach mal wieder
nicht andere schlecht.
Genau.
Perfekt.
Ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal ins Thema ein, also wie sticht man aus der Masse hervor, Mainstream versus Einzigartigkeit? Klaus, vielleicht auch die Frage an dich, an euch beide, was ist eigentlich der Unterschied so zwischen Mainstream und einzigartiger Musik? Oder wie würdet ihr Mainstream definieren? Aber Helge, die Frage zuerst mal an dich.
Das ist natürlich eine große Frage, ich hoffe, dass ich da irgendwas Schlaues zu sagen kann. Also ich glaube, Mainstream ist natürlich irgendwas, wo sich alle drauf einigen können, dass sie das gut finden. So, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich die einzige Sache, die man sagen kann. Also man hat natürlich so gewisse Hörerwartungen, glaube ich, mittlerweile. Aber ich auch das Gefühl habe, dass es in der heutigen Zeit auch schwieriger ist, dadurch, dass es halt so schnelllebig ist. Ne? Also weil all die Acts, die halt so richtig lange am Start waren, die wir alle kennen, das war, glaube ich, nicht so, dass die sofort bei Song 1 total durch die Decke gegangen sind, sondern oft auch mal ein paar Alben erstmal gemacht haben und so unterm Radar waren. Und das dann aber irgendwann so Originale geworden sind, habe ich immer das Gefühl. Und in der heutigen Zeit ist es, glaube ich, auch echt schwierig sozusagen, wenn man diesen Mainstream-Sound, wenn man es jetzt so nennen will, anstrebt und dann auch diese Erwartungshaltung hat, dann muss das jetzt aber auch direkt klappen. So.
Ja.
Ich finde das auch ganz, ganz schwierig. Also ich finde, das Wort Mainstream ist erstmal sehr negativ irgendwie konnotiert, weil man kennt das noch so, oh, das ist ja Mainstream oder sowas so. Weil man will ja selber so künstlerisch hervorstechen und sowas Besonderes sein, ne? Und deshalb darf das ja nicht Mainstream sein und sowas. Also, zumindest kenne ich das noch so aus meinem Umfeld von früher.
Ja.
Und ich fand das irgendwie nie schlimm, sondern ja, mein Gott, wenn das halt was ist, was vielen Leuten gefällt, dann ist das auch super prinzipiell erstmal, solange es mich als Künstler auch repräsentiert, ne? Und entweder bin ich halt jemand, der vielleicht einen ganz speziellen Geschmack hat und was verfolgt, oder eben rein zufällig mache ich was, was vielen gefällt, dann bin ich vielleicht Mainstream, ne? Aber wie du gerade gesagt hast, Helge, ja, das ist dadurch, dass es heute alles so super schnelllebig ist und auch so viele Einflüsse hat aus verschiedensten Genres, alles vermischt sich, ne? Was ist denn eigentlich noch Mainstream, ne? Gute Frage. Keine Ahnung.
Ja, total. Also, ja, also gerade diese Schnelllebigkeit finde ich halt echt problematisch, ne? Weil auch diese, weil ich habe immer so das Gefühl, es gibt ja eigentlich, wenn man es jetzt so ganz rational betrachten würde, fast nur so zwei Wege. Entweder man checkt alles aus, was es gibt, den ganzen Tag, guckt sich immer die Spotify-Charts an, hast du nicht gesehen. Oder man macht das gar nicht. So, man setzt sich mit all dem gar nicht auseinander. So, weil ich das Gefühl, also wenn du das machen willst, sozusagen, also wenn du diesen Mainstream-Sound bedienen möchtest, dann musst du es ja wirklich haargenau so machen und auch im besten Fall noch besser.
Ja.
So. Und da gibt es ja wenig Links-Rechts-Möglichkeiten eigentlich. Und in der heutigen Zeit ist natürlich super schwierig. Alle hängen auf Instagram rum und vergleichen sich natürlich die ganze Zeit. Und ich meine, ich habe jetzt nicht so einen Vergleich zu von vor, weiß ich nicht, ein paar Jahrzehnten, wie das da war. Aber ich habe das Gefühl, heute ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger dadurch, dass einem dieser Vergleich so aufgezwungen wird die ganze Zeit.
Mhm. Das stimmt. Wie würdest du sagen, du begleitest ja auch Künstler und beziehungsweise hilfst beim Künstleraufbau, richtig? Ich habe richtig verstanden, hatte im Vorgespräch, ne?
Genau.
Wie gehst du da mit diesem Thema um, mit dieser Thematik?
Also ich probiere eigentlich das Zweite von dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich mich probiere, nicht so doll damit auseinanderzusetzen. Also es gibt natürlich manchmal so Sachen, wenn man jetzt für einen Artist arbeitet, wo auch das Label sagt, ey, wir haben jetzt hier dieses Briefing und das muss das und das sein, dann ist es natürlich, macht man so ein bisschen so Sound-Alikes und das ist immer so ein bisschen, ich meine, vielleicht bin ich da manchmal so ein bisschen zu idealistisch, aber ich dann immer denke, hä, das ist irgendwie weird so. Und ich probiere eigentlich mich da so ein bisschen von abzukapseln eigentlich von all dem. Und vor allen Dingen, dass ich so ein bisschen auch gesehen habe in den größeren Produktionen, wie lange Prozesse auch dauern. So. Mhm. Mhm. Also, weil ich das Gefühl habe, manchmal erwartet man so, man hat so dieses Bild heutzutage, man geht auf eine Writing-Session, dann hast du einen Tag und dann muss aber der Song am Start sein. Mhm. So, ne? Und sonst machst du halt einen neuen. Und dann release du halt möglichst schnell, damit das auch irgendwie Social Media cool findet. So. Und das Ding ist aber, ich glaube, manche Prozesse kannst du halt nicht so beschleunigen, obwohl die Zeit ist momentan so verlangt von einem so. Aber keine Ahnung, also ich habe manche Songs, die entstehen in einem Tag, klar, aber es gibt auch manche Songs, da haben wir sozusagen die Idee und die Musik vielleicht auch in einem Tag, aber an dem Text, ist jetzt nicht untypisch, sitzen wir 2 Wochen oder so. Mhm. Also es ist oft schon passiert so. Und dass ich jetzt aber nicht da sitze und sage, okay, das müssen wir jetzt aber beschleunigen, weil wir müssen das jetzt bald raushauen, sondern Sachen dauern halt. Und ich war auch in Albumprojekten, die haben, keine Ahnung, Jahre gedauert, bis das halt fertig war. Und ich immer das Gefühl habe, man hat manchmal so eine, dass man manchmal den Inhalt nicht wichtig genug nimmt. Also ich glaube, wenn du halt guten Inhalt hast, also gute Songs, dann ist ja natürlich alles andere auch leichter. Mhm. So. Türen öffnen sich viel, viel leichter, wenn du einen guten Song hast. So. Aber wenn der Song einfach nur schnell geht, dann ist es, weiß ich nicht, also da musst du wahrscheinlich sehr, sehr viele machen. Und ich glaube, es ist dadurch etwas schwieriger einfach.
Mhm. Okay. Inwiefern würdest du sagen, beeinflusst der Druck des kommerziellen Erfolges deine Kreativität und beziehungsweise den Wunsch, einzigartige Musik zu produzieren?
Ich glaube, der beeinflusst mich nicht wahnsinnig doll, also nicht der kommerzielle Erfolg, weil ich auf beiden Seiten sozusagen gearbeitet habe, also sowohl auf den großen Produktionen, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber ich schon bewusst dieses DIY-Ding suche, dass ich wirklich mit neuen Künstlern arbeiten möchte. Das finde ich total spannend. Und deswegen, also Ich lasse mich dann nicht so doll von treiben, dass ich jetzt sage, okay, das muss jetzt aber den und den Erfolg haben, weil ich schon das eher so sehe, okay, wenn ich jetzt mit einem Artist arbeite, dann wird das nicht bei dem ersten Song klappen. Mhm. So. Auch wahrscheinlich nicht bei dem dritten. So. Sondern das dauert halt. Und ich sehe das jetzt auch bei den Acts, mit denen ich arbeite, dass das halt natürlich man ganz, ganz kleinschrittig irgendwie vorankommt. Aber es geht irgendwie immer ein Stück voran. Aber es ist jetzt nicht so, okay, wir haben einen TikTok-Hit und bam, da sind wir. So, ne? Weil ich glaube, dass das Problem ist natürlich auch heute, dass, das habe ich öfter mal gesehen bei so Leuten, die bei TikTok so durch die Decke gegangen sind, dass natürlich alles drumherum eigentlich noch nicht da ist. Mhm. Also die haben so ein bisschen die Reichweite und dann sagen sofort alle, yo, sind wir dabei, genial. Aber die haben teilweise noch nie live gespielt und sind auch zum Beispiel noch nie gescheitert an Sachen. Mhm. So, ne, weil die haben ein paar Sachen gemacht und das hat super funktioniert. Aber die andere Seite sind halt die Acts, die das halt schon lange machen, die wahrscheinlich schon tausende Gigs in ihrem Leben gespielt haben, in allen möglichen Formationen. Also die auch, was weiß ich, diese sogenannte Ochsentour vielleicht schon gemacht haben. Also die auch schon Negativerlebnisse mal gemacht haben in der Musikwelt. Und ich glaube, das ist total wichtig, wenn du da lange auch bestehen möchtest, dass man auch damit lernt, damit umzugehen. Das ist nicht immer nur, ja, mega geil, alle feiern das ab, so, sondern manchmal finden das auch Leute echt kacke, so. Und das gehört dann auch dazu. Aber ich glaube, man muss darauf auch vorbereitet sein, weil ich würde mich so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so gut fühlen, wenn jemand jetzt einfach so einen TikTok-Hit hat und dann schickt man den da raus und lässt den dann mit diesem ganzen Wahnsinn umgehen. So, ich weiß nicht, wäre für mich so ein bisschen, da würde ich meiner Verantwortung vielleicht dann nicht gerecht werden. So.
Was glaubst du, wie Künstler damit umgehen? Also beeinflusst dieser kommerzielle Sound, sage ich jetzt mal, auch die eigene Kreativität bei den Künstlern? Also viele arbeiten ja auch schon relativ angepasst, also sowohl Künstler als auch Producer, Arrangeure und so.
Also ich habe eher das Gefühl, dass das für Künstler noch krasser ist. Also weil natürlich jeder möchte, dass er irgendwie einzigartig wahrgenommen wird. So. Aber ich glaube, viele mit so einem, ja, wie so einem vorauseilenden Gehorsam eigentlich schon wissen, was eigentlich verlangt wird. Und ich finde es schwierig, weil wenn man sich zu früh, glaube ich, auch so professionalisiert in so eine Richtung, hat man vielleicht aber auch diesen Moment verpasst, so eigentlich das rauszufinden, was man vielleicht wirklich gut kann. So. Und ja, das dauert ja manchmal auch einfach ein paar Jahre, um das zu finden. So. Und wenn man diese Suche aber nie macht, weil man halt im Grunde nur das macht, was sowieso auch alle anderen machen, weiß ich nicht. Also dann glaube ich, dass das kann bestimmt, also es kann ja auch, sieht man ja auch oft, dass sowas dann auch erfolgreich wird. Ich habe aber so ein bisschen Zweifel daran, dass das dann auch lange funktioniert. So, weil diese Social-Media-Welt ändert sich halt so schnell und keine Ahnung, dann kann das halt ein paar Jahre gut laufen und dann ist vielleicht auch vorbei, so, ne?
Aber. Ja, absolut. Ja. Also das heißt, du glaubst schon, dass es möglich ist, mit einem gewissen einzigartigen Sound auch im Mainstream erfolgreich zu sein?
Ich glaube, nach langer Zeit glaube ich ja, nicht direkt. Das glaube ich nicht.
Ja.
Weil dafür ist die Zeit halt zu schnelllebig. So. Aber wenn man vielleicht lange dranbleibt, kann ich mir, oder hoffe ich zumindest, dass das funktioniert. Und ich glaube auch, dass das möglich ist. Auf jeden Fall. Also ich meine, alle Acts, die wir als Originale sozusagen kennen, so bei denen war das ja auch nicht anders. So, ne?
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sich natürlich etablierte Artists auch mal so eine Einzigartigkeit leisten können, ne? Oder irgendwie speziell im Mix, so dass der Mix irgendwie anders ist oder dass natürlich auch irgendwelche musikalischen Elemente verwendet werden, die nicht so poppig sind oder mainstreamig, sage ich jetzt mal. Und der Song einfach doch durch die Decke geht. Und ich frage mich ja manchmal dann, okay, wenn das der erste Song jetzt von diesem Künstler gewesen wäre, der bei einer Plattenfirma gepitcht worden wäre, so, ob der Künstler dann so durch die Decke gegangen wird. Könnt ihr das? Kennt ihr das?
Ja, ja, total. Total. Und aber eigentlich schade, ne?
Ja, total. Ja, deshalb frage ich mich halt schon so, wie kann man dann, also deshalb finde ich den Grad halt sehr schmal, ne? Wie schaffe ich es denn trotzdem, Mainstream Erfolg zu haben? Also jeder möchte, macht ja Musik, um irgendwie mit seiner Musik erfolgreich zu sein. Hat natürlich jeder eine andere Definition von Erfolg, aber eigentlich macht man ja Musik, dass so viele Menschen wie möglich diese Musik auch hören. Oder beziehungsweise will man ja, dass seine Musik von so vielen Menschen gehört wird, wie geht.
Ja.
Ja, und deshalb muss man ja auch irgendwie seine Reichweite so anpassen, dass es halt auch, oder beziehungsweise seine Musik anpassen, ne, an die Zielgruppe auch irgendwie, das ist ja auch ein Thema.
Ja, also ich glaube, insgeheim, klar, möchte das jeder, dass die Musik gehört wird. Man sagt zwar immer, man macht das nur für sich selber, aber ich glaube, jeder freut sich auch, wenn es ein paar Leute gibt, die das auch gut finden.
Auf jeden Fall.
So, aber ja, ich, keine Ahnung, also ich glaube, man muss da immer so ein bisschen, oder sag nochmal die Frage, jetzt war ich gerade abgedriftet.
Nö, es war eigentlich gar keine Frage, es war eigentlich eher so dieses Thema, hey, als etablierter Künstler kann man sich das leisten, mal einen abgefahrenen Sound machen, aber wenn man dann quasi so als Newcomer so einen abgefahrenen Sound hat, der vielleicht gar nicht so mainstreamig ist, könnte ich mir vorstellen, dass so ein Song halt eher mal untergeht, ja. Mhm. Obwohl er gut ist.
Ich glaube, man braucht da irgendwie eine realistische Erwartungshaltung, ne? Weil wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich will es unbedingt, also mein Ziel eins ist es, Erfolg zu haben damit. Mhm. Ich glaube, dann würde man grundsätzlich andere Musik machen, weil dann könnte man ja quasi einfach nur sagen, okay, im Radio ist gerade der Prozent an deutschsprachiger Musik, also das ist schon mal, das fällt schon mal raus, weil das macht gerade keinen Sinn. Ich glaube, ich weiß nicht, unter 10%, so.
Ist also, wieder gesunken auf jeden Fall, ne?
Ja, genau. Also wenn wir jetzt uns so einen Flipchart aufbauen und das mal da drauf schreiben, dann sagen wir, okay, das fällt schon mal raus, Deutsch können wir schon mal nicht machen, generell. So. Deswegen, also ich glaube, man muss sich davon so ein bisschen freimachen. Ich glaube, man wird jetzt auch nicht so richtig happy damit, wenn man das jetzt quasi so am Reißbrett sich zusammenbaut, wenn das quasi das Ziel sein soll. Weil letzten Endes sollen es ja wirklich, im besten Fall soll es Musik sein, mit denen die KünstlerInnen sich zu 100% identifizieren und dass die auch, womit die auch gerne rausgehen möchten. Weil, also das ist zumindest für mich auf jeden Fall immer das Ziel, dass ich so lange an einem Track mit einem Künstler arbeite, dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich das Beste, was wir zu diesem Zeitpunkt hinkriegen. Also, oder was heißt hinkriegen? Also das finden wir wirklich, wir feiern das total ab. Mhm. Ohne, dass das jetzt überheblich klingen soll, sondern wirklich, dass man selber das fühlt einfach. Mhm. So. Und ich glaube, dann ist man auch vielleicht als Künstler dafür gerüstet, wenn jemand sagt, ey, das finde ich aber kacke. So. Dann kann man sagen, ja, okay, aber ich finde das super. Hingegen, wenn man jetzt sagt, okay, ich passe mich jetzt mal an und mach das jetzt mal so, wie das alle erwarten und Streaming will das, Instagram will das und die Themen sind gerade das Ding so. Keine Ahnung, da machst du jetzt gerade irgendeinen Song, wo Paris drin vorkommt und ein Klavier und hast du nicht gesehen und dann bist du am Start. Nein, das war jetzt ein Scherz, aber und dann sagt jemand, oder anders gesagt, du machst diese Produktion und gehst dann aber auch schon mit so einem Gefühl raus von wegen, ja, okay, das, ich find's okay, aber ich weiß ja, ich habe das aus den rationalen Gründen, habe ich das und das gemacht, das müsste jetzt funktionieren. Ich find's zwar irgendwie so mittel, aber mal gucken, was passiert. Mhm. Und dann gehst du damit raus und jemand sagt, ey, das finde ich echt blöd. Mhm. Ich glaube, das trifft die Leute sehr, sehr doll dann, weil sie dann auch mit so einem Gefühl da... Also weil es ja das gleiche Gefühl ist, was sie selber vielleicht haben. Weil sie dann sagen, ja, kann ich verstehen, fand ich ja auch nicht so mega. Ne?
Ja, es ist eigentlich ein voll guter Punkt, den du da gerade nennst. Ne? Vor allem halt auch so die Trends zu checken auf Social Media, Instagram, TikTok, was geht da gerade? Und dann seine Musik darauf anzupassen. Das ist ja, das stimmt. Das ist ja eigentlich ein total wichtiger Punkt in der heutigen Zeit. Kennst du Künstler oder hast du schon mit Künstlern zusammengearbeitet, die, ja, ich sag mal, diese Trends beobachten so in der Form? Weil das ist ja auch schon sehr aufwendig, ne? Da ändert sich ja auch irgendwie wöchentlich alles.
Ja, also ich auf jeden Fall. Ich kenne einige, die sich sehr intensiv damit immer befassen. Mhm. Also das Problem ist, man ist natürlich als Act total auch, also das ist ja das einzige Sprachrohr, was man am Anfang hat. So, ne? Also deswegen, man, ich glaube, sich gar nicht damit auseinanderzusetzen, wäre auch nicht richtig so. Ich glaube, man darf nur nicht da immer so auf falsche Schlüsse dann kommen. Also ich meine, wer bin ich, um das zu sagen oder zu wissen? So, aber also dass man sich schon damit auseinandersetzt, wie schaffe ich das vielleicht, meine eigenen Leute zu finden, vielleicht auch Zielgruppen zu checken, wie funktioniert das? Also sich ganz grundsätzlich damit mal auseinanderzusetzen, wie wird Musik überhaupt konsumiert, so. Aber ich glaube, dann vor allen Dingen zu gucken, ob man da Gemeinsamkeiten findet. Also ich oft die Erfahrung gemacht habe, auch jetzt mit anderen Acts, ganz am Anfang, dass man so Sachen veröffentlicht hat und ich mir dann schon öfter mal die Kommentare auch durchlese. Aber nicht sozusagen, um jetzt die Bestätigung zu kriegen, sondern eher, gibt es da Sachen, die ich auch so sehe? Oder ist es so total anders? Also, dass man so ein bisschen auch guckt, wie, was spiegeln die einem denn zurück? So. Und wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den crazy Indie-Rock machst und die schreiben alles, klingt ja super poppig oder so, dann macht es vielleicht mal Sinn zu checken, okay, ist das irgendwie, also übersetzt sich das irgendwie nicht so? Also, wo ist irgendwie diese Sollbruchstelle, dass die Leute das irgendwie völlig anders einordnen, als wir das sehen. So, ne? Mhm. Also ich glaube, das macht schon Sinn, das zu tun, irgendwie, da so in den Austausch zu gehen. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob jetzt quasi, ob du als Act unbedingt jede Algorithmusneuerung wissen musst. So. Also ich glaube, da macht es eher Sinn, dann auch vielleicht mit ein paar Leuten irgendwie zu arbeiten, die das wirklich machen so und sich da irgendwie Beratung zu holen. Aber ich glaube, das würde ich nicht alles selber checken, weil ich glaube, da macht es lieber, also mehr Sinn, wieder einfach einen guten Song zu machen und die Zeit da reinzustecken. Auf der anderen Seite ist natürlich, also wir sind darauf angewiesen, so, weil das denke ich auch, also wir können die genialste Produktion der Welt machen, wenn es keiner weiß, ist es auch irgendwie sinnfrei. Aber ja, ich würde es, glaube ich, nicht, ich würde mich nicht zu doll damit befassen. So.
Okay. Super. Dann machen wir mal ganz kurz ein bisschen Werbung und senden euch ganz liebe Grüße von unserem Partner Hofer. Für alle Studio-Sofa-Hörer gibt es gerade eine Aktion am Hofer College. Wenn ihr professionell aufnehmen, mischen oder mastern lernen wollt und auch von einem Bachelorabschluss für eine erfolgreiche Zukunft in der Musikbranche träumt, dann empfehlen wir euch die staatlich zertifizierten Fernkurse am Hofer College, die übrigens die größte Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion ist. Damit könnt ihr alles erreichen, mit Spaß und von zu Hause aus.
Genau, und Klaus hat es ja schon gerade erwähnt. Studiosofa-Hörer finden aktuell auf der Seite hofer.de/studiosofa den Gutscheincode Studiosofa5, alles groß geschrieben, mit dem ihr 5% Rabatt bei einer Anmeldung bekommt. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Also auf die Website gehen, die 5% Rabatt sichern und Spaß und Erfolg haben.
Nice.
Genial.
Genau.
Super.
So einfach geht's, oder?
So einfach geht's.
Würde ich sagen.
Ja. Werbung Ende. Helge, kannst du ein Beispiel für ein Projekt oder einen Song nennen, bei dem du bewusst mal gegen den Mainstream gearbeitet hast?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich bei allen, die ich in letzter Zeit mache. nee, ich arbeite jetzt gerade oder schon länger mit einem Künstler, der heißt Michel von Wusso. Und da ist es so ein bisschen das, ne? Also man, das ist halt so Indie-Gitarrenmusik irgendwie. Und klar, es gibt die Acts in Deutschland, die da auch sehr erfolgreich sind, aber es ist jetzt, ja, also wir eigentlich immer bewusst uns den ganzen Kram nicht so richtig anhören, um halt nicht in diese gleiche, also um nicht einfach das zu schnell zu ähnlich zu machen einfach. Mhm. Und ich habe auch immer das Gefühl, also gerade heutzutage, dass alle natürlich auch die gleichen Tools haben.
Mhm, so, stimmt.
Alle benutzen die gleichen Plugins, die gleichen Softwareinstrumente und so weiter. Also das ist auch zum Beispiel ein Grund, wo viele mich auch immer, also gerade junge KünstlerInnen immer angucken, dass ich hier alles noch selber dann recorde. Und dass man jetzt nicht sagt, okay, wir programmieren den ganzen Kram. Mhm. So. Das ist ja auch zum Beispiel was, was heutzutage gar nicht so viel stattfindet, habe ich das Gefühl, in den Mainstream-Produktionen, wenn man so will. Ne? Es gibt dann die paar ganz Großen, so, die das auch voll durchziehen, aber viele auch, also da ist es einfach, das passt nicht zu der Soundästhetik, dass da irgendjemand spielt und irgendwie eine Performance macht. So. Mhm. Und also allein das probiere ich halt immer irgendwie in alle Produktionen zu machen, so, aber auch allein dadurch, weil es mir total Spaß macht. Also ich glaube, wenn ich jetzt nur programmieren würde, würde ich es wahrscheinlich nicht lange machen. So. aber genau, also das ist auf jeden Fall ein Projekt, wo wir das sehr, sehr viel machen. Also sehr viel um Writing kümmern, aber dann auch wirklich, was kommt da raus? Wie können wir das so umsetzen, dass wir selber das total abfeiern?
Mhm.
So. Und auch ein bisschen auf den Rest erstmal so ein bisschen scheißen.
Mhm.
So.
Ja, du hast gerade gesagt, eigentlich nicht in andere vergleichbare Stücke vielleicht reinzuhören. Würdest du sagen, ja, das ist schon eine Art Strategie, die ihr euch da gesetzt habt? Oder war das einfach so von vornherein, um euch nicht beeinflussen zu lassen?
Das probiere ich eigentlich meistens so zu machen. Weil ich kenne das so bei Songwriting-Sessions, dass so der erste Move ist, ja, lass mal in den Track davon reinhören. Mhm. Irgendwie, ich habe hier den Dua Lipa-Track gecheckt. Lass doch mal sowas machen.
Mhm.
Und ich meine, vielleicht bin ich da auch einfach merkwürdig gestrickt, aber irgendwie alles in mir sagt, nee, das ist doch irgendwie, also dann, weil ich habe solche Sessions auch gemacht, auf jeden Fall, aber ich immer das Gefühl, okay, jetzt haben wir eigentlich den Track, nur halt in nicht so gut. Und das ist dann irgendwie komisch, also es macht manchmal Sinn, sich eine Referenz zu holen, aber nur vielleicht für das, was weiß ich, nur für das grundsätzliche Gefühl oder sowas. Was ist das? So. Mhm. Aber wenn man jetzt wirklich so checkt, okay, das Tempo und der Synthi und hast du nicht gesehen, dann weiß ich, finde ich, also ich habe da immer nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich kenne viele, die finden das total super und nehmen dann auch irgendwie so eine Abbiegung, dass es nicht danach klingt. Mhm. So, das ist ja total individuell. Also ich kann es nur für mich sagen, für mich hat das immer nie so richtig Sinn gemacht. Ich probiere da nicht so viel zu checken irgendwie. Genau.
Mhm. Okay. Wir würden ganz gerne noch so ein bisschen in die Praxis gehen.
Ja,
du hast jetzt
gerne
erzählt, dass du auch beim Recording da, dass alleine dadurch, dass du recordest verschiedene Instrumente, ist es ja auch schon ein bisschen abseits des Mainstreams. Aber vielleicht kannst du
uns
so ein bisschen in den Recording-Prozess mitnehmen.
Ja,
gibt es dann so Standards, die du auch anwendest? Oder bist du dann da auch experimentell, um nochmal dich vielleicht durch das Recording, durch die Art und Weise, wie es aufgenommen wurde, abzusetzen, abzuheben?
Ja, also alles, was ich hier im Raum habe oder auch in dem anderen, ist so gebaut, dass ich sehr, sehr schnell im Grunde kreative Entscheidungen treffen kann. Also ich mich anfangs sehr nerdig mit Sachen auseinandersetze und da Wochen rumtüftel, aber alles nur, damit ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich brauche jetzt irgendwie den Gitarrensound, dann habe ich hier 3 Klicks und dann habe ich den.
Mhm.
So. Aber ich weiß es nicht so genau. Das ist auch manchmal so ein bisschen random. So. Aber alles funktioniert, ich kann es sofort benutzen und wenn ich jetzt eine Idee habe, kann ich es auch so recorden, dass ich das nicht nochmal machen muss.
Mhm.
So, dass ich jetzt nicht sage, okay, ich nehme jetzt mal kurz eine DI-Gitarre auf und dann gucke ich mal später, sondern eigentlich alles direkt beim Recording so final festhalte, wie es überhaupt nur geht.
Mhm.
Weil das ist auch das, muss ich sagen, was ich im Studio immer so toll fand, was heute, glaube ich, nicht so oft in der Form passiert, diese Interaktion mit den Leuten. Dadurch, dass du heute dann, was weiß ich, kriegst du Sachen zugeschickt oder man arbeitet remote oder ich meine, bei remote geht es Gott sei Dank wieder. Also das ist, finde ich, echt toll daran. Aber dass man sich so Bälle zuspielt, wo man selber, wenn man jetzt alleine im Raum ist, keine Ahnung, vielleicht hat man auch einfach mal keine gute Idee, was auch okay ist. Aber wenn dann jemand sagt, ey, ich hätte gern, dass die Gitarre klingt, als würde die Katze, weiß ich nicht, die Dachrinne runterspringen, mach doch mal. So. Und dann denkst du, what? Und schraubst irgendwas und dann, ja, genau so. Und das ist, finde ich, immer cool, wenn man dann so ein bisschen auch aus der eigenen Komfortzone rauskommt. Und weil sonst habe ich auch das Gefühl, wenn ich jetzt gar keinen Input von außen kriege, dann habe ich auch wahrscheinlich die Tendenz, mich einfach zu wiederholen. Und
ja, das
ideal
ist ein guter Punkt. Also wie gehst du da vor? Also ne, wie würdest du sagen, steigerst du deine Kreativität oder suchst du dir Input, mehr oder weniger?
Ich suche mir schon Input, aber das ist selten im Musikbereich direkt. Also ich gucke oft mir andere Kunstformen an. So, und ich habe immer da das Gefühl, dass ich da ganz viel über Musik lerne. Also ich meine, das klingt jetzt ein bisschen nerdig, aber ich gehe ganz viel so in Museen zum Beispiel und gucke mir so Bilder an und habe immer das Gefühl, okay, was würde das jetzt für Musik heißen? So, warum finde ich denn das Bild jetzt cool und das irgendwie einfach voll langweilig? So, woran liegt das? Und ich manchmal das Gefühl habe, wenn man sich so mit manchen Malern zum Beispiel auseinandersetzt, kann man solche Technik manchmal auch auf Musik anwenden. So, und ich das manchmal hilfreicher finde, als wenn ich mir jetzt noch ein Tutorial von irgendwas angucke. Und ich zum Beispiel aus der Zeit komme, wo früher gab es ja gar nicht diese ganzen Tutorials. Also ich weiß zum Beispiel, früher gab es so Pensados Plays, war so voll das Ding. Das kennt ihr ja sicherlich auch noch.
Mhm. Klar.
Und ich weiß noch damals, wie oft ich mir sowas angeguckt habe. Aber vor allen Dingen, weil die das nur gesagt haben. Man hat nicht gesehen, wie die das machen.
Stimmt.
So. Und ich muss sagen, ich fand das für mich viel, viel lehrreicher, weil ich weiß noch, irgendwann, ich habe mir so ein, ich glaube, das war ein Michael Brauer Video oder sowas angeguckt und er hat nur gesagt, ey, der Chorus muss so machen.
Mhm.
So. Und ich, also ewig daran probiert habe, wie kann ich das denn machen? So. Und man aber dann so seine eigenen Tools finden muss, wie kriegt man das hin? So.
Mhm.
Ohne dass einem jemand sagt, ich benutze jetzt das Plugin und mach doch mal so. Ne? Also man dadurch so ein bisschen kreativer vielleicht auch wird und vor allen Dingen sich eigene Lösungen baut. So, das finde ich immer cool. So. Genau.
Und wenn wir jetzt nochmal auf den Recording-Prozess zurückkommen, gibt es ja auch Mikrofonierungsarten, die du anwendest, die vielleicht ein bisschen unkonventioneller sind, oder nimmst du auch Mikrofone, die nicht so üblich sind? Hast du da irgendwelche Tipps, um die Kreativität unserer Hörer und Hörerinnen anzuregen?
Das ist eine gute Frage. Mikrofone, nee, ich habe jetzt also schon einige, gerade natürlich am Schlagzeug, also ich bin ein Riesenfan von diesem IR R88, so das benutze ich total viel für alles Mögliche. Aber ich bei Drums vor allen Dingen auch ganz viel mit so Verzerrmikros arbeite. Ich habe zum Beispiel ein so ein altes, dieses Beatles-Mic, dieses D19C heißt das. Was ich immer so total doll zerre oder komprimiere. Ich meine, das ist jetzt, das machen andere auch, das ist jetzt nicht die Erfindung des Rades, aber also ich mich da viel mehr mit so Trash-Mics meistens auseinandersetze, als jetzt mit wie, was ist das cleanste Snare-Mic oder sowas. Ne? Aber sonst, ich habe das Gefühl, also womit ich immer richtig viel Spaß habe, ist diese Heimorgel, die hier steht. Weil diese Heimorgel geht so durch alles hier durch, also kann durch alles durchgehen, wenn ich so route. Und vor allem, ich habe letztens, das fand ich richtig lustig, so ein Synthi-Pedal geholt. Das von Synth 9 heißt das. Und das macht so Synthis im Grunde. Du kannst mit der Gitarre reinspielen. So. Und das Geile ist, wenn du mit der Gitarre reinspielst, das klingt natürlich
das ist super geil,
ungefähr wie so ein Synthi, aber irgendwie so eine ganz schlechte Imitation davon. Aber deswegen fast habe ich immer das Gefühl, spannender, als wenn ich jetzt einen echten Synthi nehme. Weil das irgendwie so ein ganz komisches Frankenstein-Ding davon ist. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt mit der Heimorgel in diese Synthi-Pedal reinspiele, also ich habe super viel verschiedene Sounds dadurch. Und dann, keine Ahnung, packe ich da noch einen Zerrer oder einen Chorus drauf und sofort. Und das geht dann noch durch ein Amp. Und also irgendwie ergeben sich so Sounds, die ich selber jetzt gar nicht mehr so denke, die sich so ergeben und auch manchmal durch Zufall einfach passieren. Und also das finde ich immer wichtig dabei, dass dieser Zufall möglich ist dabei, weil ich immer dann das Gefühl habe, ich habe intuitiv so, krass, das finde ich jetzt cool. So. Und wenn ich meine, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man jetzt so viele Software-Instrumente hat, ich dann auch, also solange ich das da in MIDI drin habe, die ganze Zeit denke, da könnte ich ja noch das machen und ich könnte ja noch diese Automation. Aber wenn ich das analog da als Wave-File einfach drin habe, dann denke ich, ja, ist doch super, klasse, weiter geht's.
Ja, man committet sich dann viel leichter, ne?
Ja, genau. Und also das ist auch alles, was ich hier recorde oder auch in dem anderen Raum, ist immer so recorded, dass ich es eigentlich auch nicht mehr ändern kann. Also klar, ich kann da, was weiß ich, mehr Höhen reindrehen oder sowas, aber ich kann jetzt nicht den Sound grundsätzlich nochmal komplett ändern. So, weil ich dann auch das Gefühl habe, sonst vertüdel ich mich so in Kleinkram einfach. Und wenn ich jetzt denke, das muss wirklich anders, dann mache ich es halt nochmal.
Ja, okay. Ja. Schade, dass du jetzt Synth 9 vorgeschlagen hast. Ja, habe ich schon länger im Auge.
Kann ich sehr empfehlen.
Ja. Sehr gut, aber das war eigentlich eine perfekte Überleitung eigentlich so zum nächsten Block Producing bzw. Sounddesign. Und eigentlich ist das ja schon genau das. Würdest du sagen, ist es auch wichtig, sich eine Art Spielwiese zu schaffen, wo eben halt genau diese Zufälle passieren können oder wo eben halt mal was nicht nach Plan verläuft?
Ja, unbedingt. Das glaube ich total. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass viel auch mit der visuellen Komponente zu tun hat. Also dadurch, dass man heute produziert und ja alles sieht die ganze Zeit. Und ich immer das Gefühl habe, dass es schwieriger ist, da dann wirklich intuitive Entscheidungen zu treffen. Vielleicht kennt ihr das, wenn man macht den Fab-Filter-EQ auf und denkt, oh, da sind aber drei Resonanzen, das checke ich mal lieber.
Ja.
So, ne? Aber die man selber gar nicht gehört hätte vielleicht. So, und dann fängt man da an, irgendwas rum zu EQen, was vielleicht gar nicht notwendig ist. Und vor allen Dingen, also ich muss sagen, vieles, was ich heute mache, hat damit zu tun, dass ich vor allen Dingen auf Pulten gearbeitet habe und ich immer diesen Workflow so toll fand, dass man alles so intuitiv und ohne drüber nachdenken gemacht hat. So, man hat halt gedacht, ey, das Element braucht jetzt mehr Höhen, hast du es so gemacht und ja, super, cool. Und ob das jetzt 3 oder 12 waren, keine Ahnung, man hat sich da nicht rübergebeugt. So, ne? Und im Rechner hast du aber diese maximale Kontrolle von jedem Ding. So. Und also das ist auch der Grund, warum ich jetzt beim Mischen auch immer das ausschalte, weil ich selber weiß, ich gucke da dann zu doll hin und ich höre dann einfach zu wenig. Ich sehe dann einfach mehr.
Ja.
So. Und also das glaube ich schon, dass das wichtig ist, dass man vor allen Dingen auch diese Tools, die man so hat, irgendwie als Instrument dann auch irgendwie versteht. So. Also weil ich jetzt weiß, dieser Tisch ist für mich so mein Hauptinstrument, was ich momentan spiele, sozusagen, neben anderen Sachen. Aber dass ich hier intuitiv im Grunde performen kann und nicht, dass ich eigentlich wie so ein Steuerberater die ganze Zeit vorm Rechner sitze und mir da was zusammenklicke.
Ja.
So.
Ja,
und genau, also das ist auf jeden Fall, was ich am, oder was mir total wichtig ist, dass das irgendwie ein intuitiver Prozess ist. Aber natürlich kommt aus vielen, vielen Jahren, wo ich das super viel einfach super detailliert gemacht habe und dann auch das Gefühl habe, es wird jetzt nicht unbedingt besser.
Ja. Also hast du das auch mal, du hast da hinten deine Spielwiese mit den ganzen Tretminen, hast du das auch mal auf der digitalen Seite umgesetzt? Also dass du gesagt hast, okay, ich packe mir beispielsweise in mein Template so verschiedene Ketten rein, dass ich einfach schon ein paar Instrumente vorgeladen habe und da hängen auch schon Effekte dahinter, die kann ich einfach mal per Knopfdruck schnell ein- und ausschalten, um rumzuprobieren, anstatt dass ich halt jedes Mal muss ich auf den Insert-Slot klicken und dann muss ich eintippen, ich hätte jetzt gerne das und das und dann gehe ich schon mit so einem gewissen Plan daran, weil ich jetzt genau das haben will. Ne?
Ja. Nee, habe ich tatsächlich nicht digital so doll, weil ich ja das meiste wirklich analog recorde tatsächlich. Deswegen, das habe ich nicht wirklich, weil ich für meine Produktion ist es meistens natürlich, wenn ich jetzt eine Writing-Session habe, dann programmiere ich natürlich, weil es einfach nicht schnell genug sonst geht. Aber für mich ist immer total klar, ich werde das sowieso eigentlich ersetzen. Es gibt manchmal so ein, zwei Sachen, die vielleicht mal drin bleiben, aber in der Regel gehe ich davon aus, dass ich es eh neu mache.
Okay.
Frosch mal.
Erstmal einen Schluck trinken. Gibt es trotzdem so, wo du sagst, so ein Go-To-Kreativitäts-Plugin, was du immer wieder benutzt?
Oder ein Tool kann auch generell einfach ein Tool sein, wenn du sagst, du machst einfach vieles auch analog oder gehst direkt rein. Was sind so drei Tools?
Also ein Plugin, was ich total gerne benutze, ist dieses Retro Color. Das finde ich macht oft irgendwie nochmal sowas, wo ich denke, okay, das ist irgendwie cool. So, gerade diese Wobble-Funktion finde ich immer total abgefahren.
Ja, das ist echt cool. Nutze ich
das,
auch gerne.
Also das ist wirklich eins meiner Favorites, muss ich sagen. Und ich muss sagen, seit kurzem Soundflow. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt oder euch damit mal auseinandergesetzt habt. Das ist im Grunde, du kannst, also das ist eigentlich hat das gar nichts mit Kreativität zu tun, weil du so Workflows programmierst. Also du kannst so ganz aufwendige Makros selber programmieren. Also im Grunde schreibst du Scripts. Aber das Geniale ist, ich habe sozusagen einfach hier ein iPhone liegen und sage, okay, ich will jetzt eine Gitarre recorden. Und genau das, was du gerade sagtest, Klaus, von wegen, man muss dann erstmal das und das und das machen und dann kann man das machen, ist jetzt, ich drücke da einmal drauf und dann erstellt Pro Tools mir die ganzen Sachen selber, routet die Inputs und ich kann sofort loslegen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Idee an der Gitarre, dann ist eigentlich, ich drücke da drauf und in dem Moment, wo ich mir die Gitarre hole und das da angemacht habe, ist da eh schon alles fertig im Pro Tools. Und also das muss ich sagen, ist für mich auf jeden Fall das hilfreichste Tool in der letzten Zeit. So, weil ich wieder das Gefühl habe, dass das mir das viel leichter macht, kreative Entscheidungen zu treffen, dadurch, dass ich mich nicht so doll mit Technik befassen muss. Also in der Erstellung davon auf jeden Fall, da muss man dann ganz schön abnerden, aber wenn man es dann einmal laufen hat, dann ist es eine totale Erleichterung und ich meine, keiner hat ja Bock, die ganze Zeit Spuren zu benennen oder irgendwie die ganze Zeit Sachen zu routen. Also das ist ja nicht der Teil der Arbeit, der echt Spaß macht. So.
Ich habe es mir gerade mal angeguckt.
Ja.
Kann man, also ja, ich gut, das erinnert mich so ein bisschen an Stream Deck und ist auch Stream Deck kompatibel. Ne? Man kann sich diese Buttons da so so legen mit den einzelnen Prozessen und auf Knopfdruck dann auch öffnen. Hast du da noch so einen Stream Deck Controller oder wie nutzt du es?
Nee, habe ich nicht. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich habe jetzt nur ein iPhone tatsächlich, womit ich das bediene.
Ach krass.
Und da hast du dann so Buttons drauf und genau, kannst du die halt belegen, wie du willst. Und genau, ich dachte, liegt meistens eh hier rum und dann brauche ich nicht unbedingt das Stream Deck.
Ja. Das einzige Problem, was ich gerade sehe, ist bisher nur Mac-only. Windows-Version ist wohl in Arbeit.
Ist das so?
Ist okay. So, ja. Und,
was ist das Problem?
Es ist anscheinend auch, Herr Kollege, ne? Es ist anscheinend auch nicht mit jeder DAW kompatibel. Also hier Pro Tools und Logic und Sibelius habe ich gerade noch gesehen. Aber sonst.
Ich glaube, Ableton geht auch schon. Ja, da hast du recht. Also die kommen, glaube ich, ursprünglich auch von Pro Tools, weil das so jemand aus der Filmindustrie programmiert hat.
Okay.
Also mit Pro Tools ist das sowieso mega gut integriert.
Hm. Ah ja, Cubase sehe ich auch gerade hier, schon vorbeigescrollt.
Genau. Hm. Aber die sind da total am Start, also die machen da immer weiter gerade und das geht echt gerade schnell voran. So. Mhm. Also super Tool. Also gerade auch zum Beispiel, ich habe mittlerweile mir so verschiedene Decks dann gebaut, aber auch zum Beispiel, damit ich halt den Bildschirm nicht anmachen muss, habe ich jetzt sozusagen, okay, ich drücke auf einen Knopf, will auf den EQ, auf was weiß ich, Bass schon, ich will jetzt irgendwie einen Kompressor. Mhm. Dann habe ich sozusagen beim Mixen ist mein Deck, dass ich im Grunde die Plugins hierüber öffne. Das heißt, dann sage ich, okay, ich möchte jetzt hier den SSL-EQ, zack, ist der da drauf und ich kann ihn sofort hier drauf bedienen. Mhm. Und sowas kannst du halt damit programmieren. Ich meine, das ist jetzt eine recht einfache Funktion, aber das geht dann bis zu, ich habe mir so ein Bounce-Script gebaut, dass ich, im Grunde, weil ich es ganz oft habe für Live-Produktion, müssen die dann halt die Einzelfiles haben. Aber dann sitze ich halt hier stundenlang im Studio und bounce das raus und das macht der jetzt im Grunde alles. Also der öffnet dann die Sessions, bounce das, benennt das. Und wenn er fertig ist, schickt er mir eine Mail. Mega.
Sehr geil.
Geil. Genau. Noch kurz eine Zwischenfrage. Wie sieht es denn aus mit dem Rumexperimentieren bei Arrangements und vor allen Dingen so der Songstruktur? Also 2:30 oder auch gerne länger?
Gerne länger. Also ich meine, sind wir schon bei 2:30? Ich dachte, 2:40 wäre noch so das Maß der Dinge gerade. Ja, grade.
Kann auch.
Aber wahrscheinlich sind wir mittlerweile bei 1:30, wer weiß.
So ungefähr.
Nee, also, keine Ahnung, ich bin, wenn das der Song erfordert, so, dann macht das total Sinn auch. Also, dann kann er auch kurz sein, aber ich oft das Gefühl habe, dass er, ich, oder vielleicht kennt ihr das, wenn man so einen Song hat, der hat irgendwie Verse, Chorus, hm? Und dann ist vorbei, dann habe ich oft das Gefühl, dass der sich ganz schön lang anfühlt. Obwohl der gar nicht so lang ist, vielleicht in Minuten gemessen. Mhm. Aber wenn du jetzt, ich meine, dadurch kommt natürlich auch diese Popform wahrscheinlich zustande, aber wenn du jetzt Verse, Chorus, Bridge, Chorus hast, dann ist der Song ja von der Zeit natürlich länger, aber ich oft das Gefühl habe, dass er nicht so lang wirkt. Mhm. Dadurch, dass man irgendwie noch einmal einen Moment in dem Song gehabt hat, der anders ist. So. Also deswegen bin ich, glaube ich, in Writing-Sessions oft derjenige, der sagt, nee, lass das mal länger machen. Aber ja, also ich finde das immer so ein bisschen relativ, weil wenn man sich so die ganzen Hits aus den letzten Jahren anguckt, wenn man sich irgendwie so einen Adele-Song oder so anguckt, die sind ja auch nicht unbedingt 3:30 so, oder 2:40. Mhm. So, die sind ja auch öfter mal länger. Und deswegen, ich würde mich da, glaube ich, nicht zu schnell beschränken. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, wir haben jetzt einen Track auf der Platte und das muss jetzt der Fokus-Track sein und der muss auf all diesen Formaten funktionieren. Also dann finde ich, ist es völlig legitim, dass man dann sozusagen strategisch vielleicht mal eine Entscheidung trifft bei einem Track. So. Aber wenn man jetzt jeden Track beim Kreieren schon so anfängt, weiß ich nicht. Also habe ich immer das Gefühl, da begrenzt man sich vielleicht schon zu schnell und man findet gar nicht das raus, was vielleicht da drin wäre in dem Song. So.
Okay.
Und ich tendenziell auch jemand bin, der echt lange an Tracks arbeitet, sowohl im Writing als auch in der Produktion. Weil, ich immer glaube, wenn der Inhalt wirklich sehr, sehr gut ist, dann ist das danach echt leichter. So. Mhm.
Genau. Dann schmeiße ich mal gerade noch eine User-Frage von Blues Fuzzy rein. Frage, ja, was ist das Wichtigste an einem Song? Der Text bzw. die Story, die geile Stimme des Interpreten, ein außergewöhnliches Instrument, das Arrangement oder die Mischung aus allem?
Ja, auf jeden Fall die Mischung aus allem. So, das ist natürlich die Antwort. Mhm. Also, weil das ist ja auch das wahnsinnig Komplexe daran, weil du kannst ja auch irgendwie den perfekten Song haben, wenn es nicht die richtige Person ist, die den singt. Und das so tragen kann und dass man auch als Zuhörer das so als Projektionsfläche hat, dann ist der Song ja gar nicht so gut. Mhm. So. Sondern es ist ja immer dieses Zusammenspiel aus all dem. Und deswegen glaube ich nicht, dass man es auf eine Sache so reduzieren kann. Also im besten Fall ist einfach alles davon gut. So, man hat einen guten Song, man hat einen Künstler, auf den das zu 100% passt. Dann hat man auch eine Produktion, die genau diese Emotion trägt und da auch nicht im Weg steht, so. Mhm. Weil das finde ich immer beim Produzieren halt so wichtig, dass man jetzt nicht irgendwie, dass die Leute nicht denken, boah, kann der aber toll produzieren, sondern eigentlich, dass man denkt, boah, ist das ein toller Song, dass man nie diesen, also dass jetzt Produktion auch nicht überwiegt. So, wenn das für einen Song notwendig ist, okay, aber dass es eigentlich dazu da ist, um diesen, die Stimmung von dem Text vielleicht bestmöglich zu untermalen. So.
Mhm.
Und dann, klar, also alles andere danach sollte bestenfalls diese Emotion weitertragen. Also, dass ich, wenn ich mische oder jemand anders auch, dass man am Ende, wenn es ein trauriger Song ist, auch immer noch merkt, ey, das ist total traurig. So, mhm. Am besten noch trauriger nach dem Mix. So. Aber ja, ich glaube, es muss auf allen Ebenen dann wirklich gut sein.
Mhm. Dann der letzte Arbeitsschritt, der Mix. Gibt es da für dich zwei unterschiedliche Herangehensweisen, wenn du weißt, es ist jetzt eine Produktion, die wirklich völlig speziell ist oder die eine ganz klare Mainstream-Produktion ist?
Bedingt. Also ich meine, meistens ergibt sich das ja schon aus dem Arrangement, was man da hat.
Mhm.
So, deswegen habe ich gar nicht das Gefühl, dass es im Mix jetzt total anders dann ist.
Mhm.
Also außer, dass man es vielleicht mehr auf Lautheit mischen muss, so wenn es jetzt irgendwie ein krasser Elektro-Track ist. So. Aber da habe ich nicht so einen großen Unterschied. Ich habe eher einen großen Unterschied, wenn ich jetzt was von mir selber mische, was ich recorded habe oder was ich von anderen Leuten bekomme, weil ich das auch sehr viel mache. Also da merke ich einen ganz, ganz großen Unterschied, dass sozusagen der, wenn ich jetzt nur Mischer wäre, wäre das halt, wären das zwei völlig unterschiedliche Hüte sozusagen. Ja. Weil wenn ich Sachen von mir selber mische, habe ich natürlich lange an dem Track schon gearbeitet, das ist alles so vorbereitet, dass ich nur noch hier machen muss. Und das Arrangement funktioniert in der Regel ja schon mal grundsätzlich. Und man sozusagen nicht so viele inhaltliche Probleme erstmal hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich Sachen von anderen mische, dass ich sehr, sehr viel, ich würde es immer so Re-Engineering betreiben muss.
Ja.
Also, dass es gar nicht darum geht, wie mische ich das, sondern eher, wie kriege ich erstmal das hin, dass das Arrangement funktioniert, bevor ich mische.
Mhm.
Oder wie schaffe ich das, zum Beispiel, das mache ich ganz viel, wenn, das kennt ihr vielleicht auch, wenn Sachen jetzt nicht so mega genial recorded sind, wie kriege ich das hin sozusagen, dass man da irgendwie trotzdem irgendwie mehr rauskriegt. Also heißt mit irgendwelchen, ich habe zum Beispiel ganz viel so Raumsamples mir immer gemacht aus verschiedenen Studios und wo ich quasi das, was recorded ist, irgendwie noch ergänze durch andere Sachen. So. Oder mir ganz viel so eigene Trigger gebaut habe, wenn ich denke, ich habe jetzt nur ein Kick-In-Mic, habe ich noch einen Trigger von einem Kick-Out und vielleicht noch einem Sub-Kick. Also, dass ich immer das ergänze, was da ist sozusagen, um überhaupt in die überhaupt die Möglichkeit zu haben, dann einen guten Mix zu machen. Und also das ist auf jeden Fall der Unterschied. Wenn ich, wie gesagt, selber es gemacht habe, lege ich sofort los. Wenn ich was von außen bekomme, kann es gut sein, dass ich 3 bis 4 Stunden erstmal daran sitze, um das Mix ready zu machen.
Mhm.
So. Also heißt Sachen re-engineeren, erstmal ordnen, Sachen irgendwie Phasen checken, alles Mögliche. Also da ist es halt ein komplett anderes Mindset dann für mich.
Okay, ich habe noch eine Frage, die kontextuell nur bedingt zum Thema passt, aber weil wir ja auch über Mainstream sprechen und über diese Klangästhetik, die man aktuell im Radio so hört, wie ist deine Erfahrung beim Mischen? Also geht es dir oft so, dass deine Mixe oder auch Recordings von den Recording-Engineers, die du bekommst zum Mischen, mit den aktuellen Mainstream-Produktionen verglichen werden?
Mhm.
Mhm. Und was ist da sind, wie gehst du dann mit so einer Kritik, nenne ich es jetzt einfach mal, um?
Aber meinst du das in Richtung Lautheit auch? Oder
also generell, auch vom Sound. Ich meine, man muss ja auch immer bedenken, in welchem Studio solche Sachen dann halt auch aufgenommen werden und so, ne? Durch welche Ketten das noch gelaufen ist und so.
Ja.
Also sind das so, ja, ist das so ein Thema, mit dem du dann ab und zu auch mal konfrontiert wirst?
Total, total. Also weil da ja auch immer wieder, ich glaube, das ist auch total richtig, dass die Artists selber natürlich auch eine gewisse Unsicherheit haben, dass sie sagen, ey, mein Track soll aber genauso genial sein wie der andere. So.
Ja.
Das Problem ist natürlich, wenn du jetzt einen elektronisch gemachten Track mit einem Bandtrack vergleichst, dann wird der natürlich niemals so einen Wahnsinns-Impact und so eine Lautheit irgendwie haben. So, das ist halt schwierig sozusagen, dass das geht. Mhm. Aber ich probiere eher sozusagen, dass man vielleicht gar nicht so eine, also anders gesagt, ich schicke mittlerweile nicht mehr MP3s raus oder WAV-Files, sondern ich habe so eine Streaming-Plattform, wo das quasi schon Level gematcht ist. Also nicht, dass zum Beispiel sofort das erste Feedback ist, ey, der Mix ist ja viel, oder das Master ist viel leiser als das und das und das. So, ne? Weil ich da auch immer das Gefühl habe, ich bin generell nicht so ein Fan von so brutal lauten Mastern, so. Also mich stresst das immer total, wenn ich das höre. Und ich meine Produktion tendenziell auch nicht so wahnsinnig laut Master. Und gerade durch diese Streaming-Welt ist das ja ein totaler Segen, dass man das nicht unbedingt machen muss. Also ich sage jetzt auch nicht, dieses minus 14 muss das überhaupt nicht, da bin ich auf jeden Fall drüber, aber dass man da dann auch mal so ungewollt so Kompromisse dann macht. Also dann klingt der Track zwar schlechter, aber er ist lauter, aber diese Lautheit hört im Grunde fast keiner. So, ne? Weil alle ja diese Lautness-Normalisation anhaben oder 99%. Also deswegen, ich probiere diese Vergleichbarkeit nicht möglich zu machen, dass die Leute nicht sofort diese MP3 mit dem anderen Ding vergleichen können.
Verstehe,
und ich das Gefühl habe, dann ist meistens auch die Diskussion gar nicht so groß.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage. Nicht erschrecken, Klaus macht dich jetzt ein bisschen
crazy
groß. Dann können wir das nachher besser schneiden. Was ist denn so dein Mutmacher für junge oder angehende oder generell ambitionierte Produzenten, sich auch mal vom Mainstream-Sound wegzubewegen?
Also ich glaube halt nicht zu doll vergleichen vor allen Dingen, also worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Und ich glaube, man muss sich immer wieder drauf besinnen. Also ich glaube, alles Mögliche kann man lernen. Also man kann lernen, wie man mischt, man kann lernen, wie man recordet, so. Aber ich glaube, das Einzige, was alle unterscheidet, ist der eigene Geschmack. Und das ist ja quasi das Einzige, was einen unterscheidet, ist das. Weil wir haben fast alle schon die gleichen Tools und so weiter. Und ich glaube, dass man darauf wirklich auch hört, was ist der eigene Geschmack, so. Und ich glaube, dann kann man Sachen auch gut machen, die also wo man zumindest schon mal selber sagt, das finde ich gut. So, das ist ja schon mal ein Riesenweg, das überhaupt hinzukriegen, dass man das selber sagen kann vielleicht.
Total.
Aber das hat total mit dem eigenen Geschmack zu tun. Und ich glaube, es ist schwierig, wenn du jetzt am Anfang die ganze Zeit vergleichst, überhaupt diesen Geschmack zuzulassen auch. Und das keine Ahnung, also wenn man jetzt die crazy Musical-Balladen schreiben will und das absolut der eigene Geschmack ist, dann würde ich sagen, dann soll man das erstmal machen und erstmal gucken, ob man das cool findet. So. Mhm. Anstatt zu sagen, ey, Musical-Balladen will jetzt wirklich keiner hören momentan, dann fängt man das gar nicht an und hat nie diese Möglichkeit gehabt, überhaupt das auszuchecken, was ist der eigene Geschmack. Also ja, ich glaube, das wäre es auf jeden Fall.
Okay, cool. Ja, danke dir.
Ja, gerne.
Dann würde ich sagen, übergebe ich nochmal an meinen lieben Kollegen.
Ja, denn wir haben natürlich noch unsere Typfragen. Helge, du kennst sie ja wahrscheinlich schon. Ich stelle dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Du musst dich für eine von beiden entscheiden, musst aber nichts begründen.
Oh. Okay.
Mac oder PC?
Mac.
1176 oder A2A?
1176 auf jeden Fall.
Analog oder digital?
Das fällt mir schwer. Wahrscheinlich beides. Also Aufnahmen, analog, alles danach digital.
Mhm. Dann die alles entscheidende Frage, wo ich mal gespannt bin, ob es da einen Unterschied zwischen Mainstream und, ja, sagen wir mal, eher speziellen Produktionen gibt. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
Vor.
44,1 kHz oder 48 kHz?
44,1.
U47 oder U87?
U47.
Mhm. Ich nehme. Vinyl oder CD?
Wahrscheinlich Vinyl.
Mhm.
Ja.
Früh raus oder spät ins Bett?
Ich glaube, beides gleichzeitig. Ja. Das ist, glaube ich, eher so meins.
Top-Antwort. Und abschließend Wein oder Whisky?
Oh, weder noch. Mhm. Alkoholfreies Bier würde ich reinwerfen. Okay,
gute Entscheidung. Alles klar, danke dir.
Ja, sehr gerne.
Dann kommen wir zum Workflow der Woche. Gibt es ein Tool, was du innerhalb der letzten Woche oder der letzten Monate verwendet hast, was deinen Workflow wesentlich erleichtert hast? Das kann eine Hardware sein, eine Software, ein Mikro, eine App, was auch immer.
Ich glaube, das habe ich wahrscheinlich vorhin schon gesagt mit Soundflow.
Mhm.
Also ich muss sagen, also das hat für mich in den letzten Monaten den größten Unterschied seit langem gemacht tatsächlich, weil ich im Grunde alles, was mich an meiner täglichen Arbeit nervt, im Grunde damit wegautomatisiert habe. Und also das ist auf jeden Fall für mich der Workflow der Woche, auch des Jahres für mich.
Okay.
So. Also wie gesagt, wenn man das machen will, man setzt sich da am Anfang echt lange mit auseinander so. Aber wenn das dann funktioniert, das ist echt so ein Segen, weil du dann wirklich den ganzen Tag das machen kannst, was Spaß macht und dich nicht mit irgendwelchen nervigen Sachen die ganze Zeit rumschlagen musst. So. Also das wäre auf jeden Fall mein Workflow der Woche.
Sehr cool. Klaus, was hast du dabei?
Ich habe DroidCam mitgebracht. Das ist eine mobile App, gibt sowohl für iOS als auch für Android. Und das ist dafür gedacht, um dein Handy als Webcam einzubinden. Das ist ja unter macOS nativ möglich mit iPhones. Ja. Aber mit DroidCam gibt es sowohl eine kostenlose Version als auch eine Paid-Version. Die Paid-Version kostet, ich glaube, 14,95, also ist überschaubar. Und ist dann natürlich auch für alle Handys, die in deinem Account drin sind. Also wenn man irgendwie noch so ein paar alte iPhones irgendwo rumliegen hat, die haben ja prinzipiell alle immer noch eine gute Kamera, dann kann man die wunderbar direkt als Webcam einbinden. Das Geile ist auch mehrere gleichzeitig. Also es gibt auch direkt dazu ein passendes OBS-Plugin. Das heißt also, die Handys tauchen dann einfach in OBS auf. Und es funktioniert sowohl über USB-Kabel, also sehr schön stabil, als auch über WLAN, je nachdem, wie man es gerade braucht. Total geil. Einfach sehr stressfrei.
Genial.
Geil. Also für WLAN hast du probiert,
ja,
wie das ist?
Geht beides.
Und das ist stabil, wirklich?
Das ist stabil.
Okay.
Also solange dein WLAN halt halbwegs was taugt, ne? Krass. Kannst auch dann verschiedene Einstellungen machen, irgendwie wie gut die Bitrate ist und sowas, falls es also irgendwie problematisch sein sollte und sowas, ne?
Ach, genial.
Und auch so ein paar nette Settings am Handy, also dass du sagst, okay, der Bildschirm soll immer ausbleiben, um ein bisschen Akku zu sparen oder halt sowas. Also echt fein.
Mega.
Ich will mal anschauen. Kannst das auch direkt per WLAN ins OBS packen?
Mhm.
Ach, krass.
Und halt auch mehrere Handys gleichzeitig.
Wow.
Das ist schon geil. Ja, ich habe hier noch ein paar rumfliegen.
Ich auch.
Gucken, was wir damit anstellen.
Genial.
Ja, ich habe die App FlexLock dabei. Ich hatte, bevor ich in Urlaub gegangen bin, mal die Idee, einfach mal die Zeit zu erfassen, die ich für verschiedene Projekte so aufwende, sei es für einen Podcast, für die Heftproduktion, online, Social Media oder auch die Studioszeneplanung. Und dann bin ich auf diese App gestoßen, also FlexLock ist auch kostenlos, gibt also die Basisversion ist kostenlos, gibt dann so eine Erweiterung, die kostenpflichtig ist. Und ja, man hat dann eben die Möglichkeit, innerhalb dieser App mehrere Projekte zu verwalten. Einfach einen Klick, ich klicke jetzt auf das Projekt, sage, ich logge mich jetzt ein und dann gucke ich, okay, wie lange habe ich gebraucht, dann mache ich das wie so stechuhrenmäßig, logge mich wieder aus, kann auch Zeiten nachtragen und ich könnte natürlich auch pro Projekt so einen Stundenlohn einfach rechnen, wenn man auf Zeit irgendwie arbeitet und kriegt danach halt auch direkt angezeigt, okay, so und so viel habe ich da jetzt aufgewendet und weiß dann auch direkt, was danach auf der Rechnung stehen soll, was das Tool übrigens auch dann könnte natürlich dann tatsächlich auch Rechnungen erstellen. Jo, gibt's noch super, super viele weitere buchhalterische Features. So tief bin ich noch nicht eingestiegen, aber kann man sich definitiv mal angucken,
sehr cool,
wenn man da Unterstützung braucht.
Mhm. Cool.
Okay.
So, dann haben wir noch unseren Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und lieber Helge, hast du einen Referenztrack, bei dem du sagst, der ist entweder besonders toll gemischt, gemastert, hat vielleicht ein spezielles Songwriting oder Sounddesign? Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
Ja, ich konnte mich da sehr schwer entscheiden. Aber ich glaube, ich würde von Black Keys Everlasting Light nehmen.
Alles klar.
Das ist einfach genial, wie geil das gemischt ist, wie geil das recorded ist. Das ist also ganz großes Tennis.
Klaus, kennst du den Track?
Nee, sagt mir, glaube ich, nichts.
Okay. Der ist auch schon ein paar Jahre älter auf jeden Fall. So, das war auf der ersten sehr erfolgreichen Platte von den Black Keys. Mhm. Und alles verzerrt, alles over the top so. Das ist echt geil.
Sehr gut. Marc, was hast du dabei?
Ich habe den Track Cruise vom dänischen Elektropop-Duo Roya mit dabei, der tatsächlich gemeinsam mit den Fans auf TikTok entstand. Also passt heute auch zum Thema Mainstream. Allerdings finde ich, hebt der Song sich definitiv ab durch sehr, sehr smart geschnittene Vocal-Samples. Also das ist wirklich abgefahren, was da im Refrain passiert. Müsst ihr euch echt mal anhören. Also es geht um, ist es ein Elektro-Song, geht ja mehr oder weniger vom House inspiriert. Mit einer coolen Bassline, einem coolen Beat und dann aber wirklich so einer zarten Stimme, zarten weiblichen Stimme, die dann im Refrain hart gecuttet wird und dann entsteht so ein Stutter-Effekt. Also es ist wirklich echt ein geiler Song, der nochmal, der für mich aus der Masse auch nochmal herausstach, aber trotzdem irgendwie mainstreamig und poppig ist. Dachte ich, ist dann auch irgendwie ein ganz gutes Beispiel für die heutige Episode.
Ich habe mir den gestern direkt mal reingezogen, nachdem du mir den da genannt hast. Ich fand den echt cool.
Ja, ist echt ganz geil.
Ja.
Im Urlaub rauf und runter gehört.
Sehr schön.
Was hast du dabei, Klaus?
Ja, ich war auf YouTube unterwegs und da wurde mir von Jamiroquai das Video von Virtual Insanity mal wieder reingespielt. Das Video ist ja total geil, einfach weil sich da dieser Raum immer wieder verschiebt und keine Ahnung was. Aber ich persönlich finde den Song nur so mittelmäßig und habe deshalb lieber Can't Heat genommen von 1999. Also Can't Heat von Jamiroquai vom Album Synchronized. Und ich finde diese Mischung so geil. Also erstmal, Jamiroquai ist ja sowieso so sehr speziell. Das ist irgendwie so eine, ja, was machen die denn eigentlich? Funk, bisschen Jazz, irgendwie sowas. Und du hast dann dieses Fundament aus sehr funkigem Drums, Bass und Gitarre. Darüber Streichereinwürfe, die schon so ein bisschen cineastisch teilweise klingen. Und dann halt den Gesang von JK, der immer so nicht den Ton trifft, aber immer so drumherum und deshalb total geil das alles umspielt. Und das Ganze ist natürlich einfach so richtig treibend nach vorne, hat so einen leichten 80s-Flair. Einfach ein echt cooler Popsong. Und es ist eigentlich gar kein Pop, sondern weil es halt so speziell ist.
Bei Jamiroquai muss ich auch immer an dieses Live-Konzert denken, was immer an Silvester auf Dreisat läuft. Ich glaube, das ist von Mailand 2001, so, wo es einfach in Strömen geregnet hat und die da trotzdem einfach durchperformen auf einem absolut geilen Level. Also unfassbare Band auf jeden Fall.
Das ist richtig krass. Aber das Konzert habe ich noch nicht gesehen, aber muss ich mal reingucken.
Muss ich dir mal reinziehen, ey. Es regnet einfach die ganze Zeit. Mhm. Ja. Und naja. Aber ich wollte jetzt nicht den Tom Bartels machen hier. jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Ich nutze die Zeit trotzdem nochmal, um auf die Studioszene hinzuweisen, die vom 22. bis 24. Oktober in Hamburg stattfindet. Mit dabei sind wieder sehr, sehr viele Top-Brands aus der Audiobranche. Ich glaube, wir haben jetzt über 25 Aussteller mit dreimal so vielen Marken, weil viele Vertriebe dabei sind. Highlights sind natürlich unsere Masterclasses mit unter anderem Warren Ewart, Kali Reinhardt, Zino Mikurai. Die letzten beiden waren auch eigentlich alle schon bei uns im Podcast. Eigentlich waren fast alle schon bei uns im Podcast, wie beispielsweise auch Julia Bergen, David Bonk, Julia Borelli war noch nicht da, Philipp Schwer, Henning Verlager, Moritz Enders und auch Dom Revinius. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Tickets gibt es unter tickets.leadcon.com und mit dem Rabattcode StudioSofa10, also alles großschreiben, StudioSofa10, bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Ticketbestellung. Also ich freue mich, oder beziehungsweise Klaus und ich, wir freuen
uns
auf euch. Weil wir sind nämlich mit dem StudioSofa natürlich auch wieder vor Ort.
Aber sicher.
Klaus wird auch eingebunden sein. Und Helge, du warst letztes Jahr auch dort, ja, und hast sogar einen Vortrag gehalten, beziehungsweise warst bei einer Präsentation dabei.
Genau.
Über Bändchenmikrofone, wenn ich mich recht
erinnere. Genau, ich war für AIA war ich da und ich habe die letzten Jahre so ein, zwei Workshops mit denen gemacht. Da sind wir irgendwie einmal im Toolhaus und einmal in der Schweiz im Powerplay-Studio. Haben wir dann so verschiedene IR-Mics in allen möglichen Facetten gecheckt und das hatten wir da auf der Messe auch einmal vorgestellt und genau, konnten Leute ein paar Fragen stellen zu Bändchen, Mikros und so. Und
cool.
Genau, fand ich super. Also fand ich auch toll, diesen Austausch irgendwie, dass man da so alle mal sieht, so die gerade in der heutigen Zeit ist immer schwierig, dass man auch wirklich einen Austausch herstellt. So. Und fand ich super. Hat mir echt Spaß cool. gemacht.
Ja, freut mich. Helge, ja, jetzt sind wir schon am Schluss angelangt. Sag mal, wo findet man dich denn online? Wie kann man dich kontaktieren?
Der einfachste Weg ist, ich habe eine Website, die ist einfach www.helgepreuß.de. Preuß dann mit 2 S einfach. Mhm. Das ist der einfachste Weg. Oder sonst Instagram, heiße ich auch einfach nur Helge Preuß zusammengeschrieben. Genau, irgendwie so. Das wäre der einfachste okay. Weg.
Cool. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute dir für uns die Zeit genommen hast ja. und dann auch mal ja, auf der anderen Seite
genau.
der AirPods oder was auch immer war's.
Ja, super.
Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ach, super.
Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder.
Ja, sehr gerne. Hat mir auch großen Spaß gemacht.
Hey, gut, vielen, vielen Dank.
Jo,
vielen
Dank, bis bald. Ja. Euch noch einen spannenden ja. Tag, ne?
Ciao. Danke, dir auch. Ciao. Ja, super Typ.
Ja, absolut.
Und, sehr entspannt.
Ja, eben, genau. Das fand ich eigentlich so geil. Einfach so diese entspannte Herangehensweise, diese, ja, einfach dieses Ausprobieren und Machen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das auch genau, was man da braucht, nämlich nicht verkopft an die Sache rangehen.
Ja, und sehr bodenständig.
Genau.
Ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Gespräch, fand ich cool. Vor ja. allem, weil er ja auch gesagt hat, so im Vorgespräch, ja, ist irgendwie komisch, euch jetzt hier mit euch zu reden, weil ich normalerweise euch immer höre. Also genau. sehr, sehr sympathisch.
Ja.
Jo, wo sind wir? Ich war ja im Urlaub, du warst hier. Mhm. Hast du dich aufgeregt?
Ja, ich rege mich über die Windows-Uhr auf. Ich benutze die Uhr-App eigentlich dafür da, um meine Stunden zu tracken. Du hast ja dein Spezialtool dafür. Und du kannst deine Windows-Uhr an verbliebig viele Timer anlegen und lässt die dann halt runtertickern. Das funktioniert doch alles prinzipiell wunderbar. Nur aus irgendeinem Grund will sich, wenn man die Windows-Uhr-App startet, die App immer in den Microsoft-Account neuerdings einloggen. Also A, weiß ich nicht, warum sie das tun wollte. Und B, warum Microsoft das nicht schon längst gefixt hat, dieses Problem. Das geht nämlich schon seit diversen Wochen und ich glaube teilweise schon Monaten durchs Internet. Aber ja, Microsoft geht mit Windows 11 gerade sowieso teilweise merkwürdige Wege. Also, naja, die haben dann da Zeit wahrscheinlich für.
Okay. Ja, ich habe mich ganz wenig aufgeregt. Also ich reg mich immer über Fahrradfahrer auf in Köln, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist ein anderes Thema.
Ich glaub, das habe ich schon mal hier besprochen. Ne? Ich weiß nicht, habe ich schon mal hier darüber geredet? Ich
das kann
Fahrradfahrer
sein.
Regen sich darüber auf, dass, sie, dass es hier so gefährlich sei, fahren aber einfach...
Ja.
Ohne zu gucken, fahren mitten auf der Straße, machen irgendwie seltsame Dinger. Ja, vorgestern habe ich jemanden gesehen, der ist einfach in die Gleise reingefahren, hat sich dann, ist dann ins Schleudern geraten, also in die Gleise von der Straßenbahn, die über die Straße halt eben fährt. Dann kann man, muss man dann auch leider mit dem Fahrrad drüber fahren. Ist dann da irgendwie hängen geblieben und dann voll gegen so ein Gerüst geknallt. Ist ihm aber Gott sei Dank nichts passiert. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Nee, aber was ich mich aufgeregt habe. Klar, manchmal denke ich immer so, ich verpasse einfach so diesen Punkt, es kommt eine neue Technologie, es kommt ein neuer Trend und ich verpasse es, auf diesen Trend aufzuspringen.
Jetzt so, kommt was mit
AI. Es ist eigentlich so naheliegend. Ich reg mich auf über AI-Künstler. Es gibt jetzt, es gibt ja tatsächlich jetzt AI-Künstler ja, auf klar. Spotify. Also die wirklich so ein Artist-Profil haben.
Ja.
Und so, ja, und dann da Songs rausbringen. Das ist, ja, darüber habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte 50er, 60er Jahre Schlager gehört. Wir haben irgendwie über so Heimatfilme gesprochen. Und dann kamen wir irgendwie dann auf Peter Alexander und was weiß ich nicht, alles mögliche Schauspieler von früher. Dann haben wir da so ein bisschen reingehört in die Musik von damals und haben das dann so weiterlaufen lassen und plötzlich kam halt so ein Track, der genauso klang, selbes Genre, selbe Klangästhetik, auch so dieser Dialektakzent von damals, so dieser typisch, wie das dann damals auch so ausgesprochen wurde, ne, völlig anders, aber mit einem total perversen Text, der echt ja, extrem unter die Gürtellinie ging und ich dachte mir so,
durch die Decke sowas.
Was ist denn jetzt los? Und dann habe ich dann geguckt, was das ist und dann war das tatsächlich so ein AI-Künstler und ich dachte mir so, ach du Scheiße, so. Also ich weiß da gar nichts, ich habe da auch keine Worte dafür, ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll, aber es ist schon echt krass einfach. Ne?
ich finde es total unterhaltsam. Es gibt diverse YouTube-Kanäle, wo sowas gesammelt wird. Einer, der mir jetzt spontan einfällt, ist zum Beispiel Obscure Records. Das ist dann auch alles in dem Stil gemacht. Weißt du, wie so Uralt-Schallplatten aus den 40ern, ja, genau. 50ern. Und genau das halt, es klingt wie damals, nur der Text ist halt echt, jo. Aber es ist auch teilweise verdammt lustig. Und das Geile ist aber, das sind die Kommentare da unten drunter. Weil nämlich alle Leute, das die da kommentieren, kommentieren nämlich so, dass das halt der Lieblingssong der Eltern in ihrer Kindheit war und die das immer auf dem Weg in Urlaub gehört haben und die übertreffen sich immer gegenseitig, wie dieser Song immer in deren Leben stattgefunden hat. Das ist total geil.
Geil.
Aber es ist auf jeden Fall spaßig, sich das alles anzuhören.
Ja, ich bin nur gespannt, wo dieser Trend hingeht. Ein Freund von mir, dessen Cousine hat jetzt durch AI die Möglichkeit, ein Album zu produzieren, obwohl sie überhaupt gar kein Musikinstrument spielt. Sie singt auch eigentlich gar nicht, hatte dann aber einfach Bock, mal so ein Album zu produzieren mit AI. Konnte sie das? Finde ich eigentlich cool. Viele sagen aber, sowas finden sie kacke. Aber ich finde es dann doch wieder, ja, positiv, dass AI eben solchen Leuten, die eigentlich völlig abseits der Musik sind, aber trotzdem mal so ein eigenes Album oder einen eigenen Song produzieren wollen, die Möglichkeit dadurch haben, ne?
Ja.
Und ob der Song dann nachher steil geht, ob der erfolgreich wird, hängt ja erstens auch vom Song ab und auch von der Authentizität des Künstlers, ne?
Ja, so, natürlich.
Und ob die überhaupt die Ambition dazu hat, da so ultra erfolgreich zu werden, aber ob es einfach nur so ein Projekt ist, ich sage, ich will jetzt mal ein Album produzieren, ne?
Ja. Ich sehe das auch unproblematisch. Also ich meine, es war ja ähnlich schon so ein bisschen fast, kann man sagen, als mit Magic's Music Maker losging, da hast du auch mit ein paar Klicks aus vorgefertigten Einzelelementen dir deinen Song zusammengeklickt. Ne? Und da konntest du auch, wenn du jetzt keinen großen musikalischen Background hattest, dir was zusammenbauen. Das klingt natürlich jetzt heute via AI alles viel, viel besser, auf jeden Fall. Aber ja, damit kannst du ja jetzt nicht eine nachhaltige Künstlerlaufbahn insofern aufbauen, wenn du das selber alleine machen willst und hast gar nicht A, das Wissen oder auch B, die Energie, die du da reinsteckst. Du kannst natürlich jetzt sagen, okay, ich professionalisiere das Ganze und baue einen AI-Künstler auf, so wie das jetzt schon geht. Ne? Klar, und das wird dann sicherlich auch erfolgreich sein. Das ist dann eher die Frage, ob dann irgendwann mal Spotify und ähnliche da einen Riegel vorschieben oder wie das überhaupt alles so gehandhabt wird, das wird man sehen müssen. Aber für den Hobbybereich, ja, warum denn nicht?
Ja. Ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht.
Ja, das ist total interessant.
Offline-Modus. Warst du überhaupt offline?
Ich war offline und zwar diese Woche im Kino in Deadpool und Wolverine und in einem 4D-Kino. Das war richtig spaßig, muss ich sagen. Also es hat auch zu dem Film sehr, sehr gut gepasst. Also 4D-Kino insofern, da wackelt nicht nur der Sitz ordentlich mit, da schlägt dich der Sitz auch, da kommt auch Wasser reingeflogen und Wind und Geblitze und alles Mögliche. Und Deadpool und Wolverine sowieso, sehr cooler Film. Ich war in dem ganzen Universum oder bin in dem ganzen Universum überhaupt nicht drin. Ich weiß, was die X-Men sind. Ich habe den allerersten X-Men-Film gesehen und ansonsten hört es da ziemlich auf. Aber das war jetzt auch gar nicht so notwendig. Also es gibt zwar viele wohl Anspielungen, Seitenhiebe, keine Ahnung was. Aber ich sag mal so, der Film ist eine Actionkomödie, die ist sehr, sehr gut gemacht. Da passiert die ganze Zeit was und ja, war einfach super unterhaltsam. Und wenn halt dann bei einer Schlägerei du die ganze Zeit durchgeschüttelt wirst oder Wolverine spießt einen Gegner von hinten mit seinen Klauen auf und gleichzeitig sticht dich dein Sitz in den Rücken. Das war schon eine spezielle Erfahrung. Also es lohnte sich auf jeden Fall dafür.
Okay. Ja, ich war, wie gesagt, im Urlaub und habe mir eigentlich alles an Sport reingezogen, was man sich so reinziehen konnte. Tour de France oder jetzt Olympia Hardcore. Guck eigentlich noch weniger, als ich gedacht hätte. Eigentlich würde ich mir alles angucken. Und irgendwie bin ich dann doch wieder auch bei How I Met Your Mother gelandet.
Oh.
Und denke mir einfach, das ist einfach so eine geile Serie, ne?
Mhm.
Aber die hat auch, glaube ich, so, ja, eine gewisse Zeit, so meine Studienzeit einfach begleitet.
Mhm.
Deshalb, damit verbinde ich das dann auch immer so.
Und die guckst du jetzt gerade nochmal komplett durch, oder?
Jo, ich habe wieder von vorne angefangen und guck das mal, zieh mir das einfach nochmal rein.
Ja, nice. Sehr gut.
Gear Corner. Ich habe heute Morgen mal ein bisschen geguckt, was so los war. Es war dann doch gar nicht so viel los eigentlich. Mhm. Ich habe mir eigentlich so ein paar Aufreger rausgesucht, mehr oder weniger. Also ich habe mir, Schande über mein Haupt, aber Ich habe mir die Features überhaupt gar nicht angeguckt, zum Beispiel von Audacity. Ja. Ich habe nur gesehen, es gibt ein Update von Audacity, der kostenlosen DAW, mit Mastering-Features und künstlicher Intelligenz. Also da war ich etwas überrascht, dass es davon auch wieder ein Update gibt. War ja sehr in Verruf geraten, wegen Spionage oder was war das?
Ja, man munkelte da immer mal so, dass da irgendwelche Daten übertragen werden, seit Audacity aufgekauft wurde. Was sich da jetzt genau entwickelt hat, keine Ahnung. Ich habe es auch, muss ich zugeben, nie mehr verfolgt, weil ich fand Audacity leider vom Workflow immer nicht gut. Und aber es hat natürlich den Vorteil, dass es kostenlos ist und sehr, sehr weit verbreitet. Da ist wahrscheinlich in letzter Zeit sehr, sehr viel passiert, kann ich mir vorstellen. Und sie haben jetzt auch wohl das User-Interface vor einiger Zeit überarbeitet oder auch im letzten Update. Ich finde, es hat immer noch so einen ziemlichen Windows 3.1-Look. Also,
total.
Ich weiß nicht so richtig. Also, es ist natürlich toll, dass da viel passiert. Es wirkte für mich jetzt mit diesen AI-Features so ein bisschen wie eine Intel-Werbung, weil da sehr, sehr viel Intel-Placement drin war. Aber ja gut, ich meine, es ist eine kostenlose Audio-Software. Wenn die funktioniert und wenn man damit gut klarkommt, ja wunderbar. Ne? Also schön, wenn mehr Features da sind.
Gibt wohl eine Music Separation, also quasi Stem-Separation.
Ja.
Separierung?
Ja, was im Endeffekt jetzt langsam alle drin haben müssen. Ne?
Ja, genau. Und dann auch ein Transkriptionsfeature. Ja, ein paar Sachen sind drin. Ich glaube, die neuen KI-Plugins sind allerdings nur für Windows-User.
Ich glaube aktuell ja, aber liegt wahrscheinlich auch daran, wenn es so Intel gefeatured ist. Intel ist nicht mehr auf dem Mac, ne?
Stimmt. Ja. Das ist ein guter Punkt.
Aber
dann gibt es ein.
Ja.
Oh, sorry, wolltest du noch was sagen?
Nee, ich wollte nur sagen, also es wirkte für mich auch ein bisschen so, als ob Audacity irgendwie sehr Richtung Musik gepusht wird. Einfach auch durch die Integration von diesem Muse Hub, nennt sich das. Was wie eine Art, wie heißt es denn? Ich habe den Namen gerade vergessen. Das bekannte Splice, so heißt es. Wo du einfach halt deine Samples reinziehst. Mhm. Ich habe Audacity tatsächlich nie irgendwie als eine Art Musiktool verstanden. Klar, damit kannst du natürlich recorden, wie mit jeder anderen.
Editing.
Auch, aber es war für mich immer ein Editor einfach, ne?
Mhm.
Aber das fand ich interessant, dass es da so positioniert wurde.
Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass Universal Audio Apollo X16D, also ein neues Audio-Interface von Universal Audio mit Dante-Funktionen. Es gibt nur nicht nur eine, also es ist ein HE 19 Zoll Interface. Man ist so dem Look ein bisschen treu geblieben, ist allerdings wieder farblich zurückgegangen auf so ein Silber. Ich habe ja dieses Anthrazit dunkelgrau mit meinem Apollo X8. Neben der Möglichkeit, das Ganze mit Dante zu betreiben, ist auch ein AES-EBU und zwei Thunderbolt-Anschlüsse sind eingebaut. Es gibt ein World Clock in and out und analoger Ausgang für Monitoring ist diesmal über XLR geregelt. Bei mir ist das tatsächlich noch über Klinke und soll, der Fokus ist auf Live-Umgebungen und Studios, die halt mit einem klassischen Netzwerk auch ausgestattet sind. Ich finde es eigentlich ganz, ganz spannend, in einem Home-Studio, wenn du irgendwie zu Hause sitzt, hast dein Haus mit Netzwerk irgendwie verkabelt, so wie du beispielsweise, und kannst du da unten im Wohnzimmer einfach mal aufnehmen oder in der Küche oder wo auch immer du so einen Netzwerkanschluss hast, ohne großartige Verkabelung. Ne? Also spannend ist das schon. Ich glaube, mir würden tatsächlich dann doch noch so Eingänge, XLR-Eingänge am Interface selber fehlen. Aber klar, kann man sich natürlich dann durch diverse zusätzliche Hardware eben zur Verfügung stellen.
Das ist eben das Ding. Also ich habe jetzt keine Übersicht über die anderen Apollos, ob es da noch ein anderes Dante-fähiges gibt, was eben auch die ganzen Analog-Ein- und Ausgänge hat, weil die fehlen ja jetzt hier. Du hast ja nur einen Monitor-Ausgang. Ja. Und deshalb wirkt das für mich jetzt gerade eher so wie zum Beispiel ein Tool, was du in dein Dante-Netz reinhängst, um die ganzen Plugins nutzen zu können, weil du kannst ja nach wie vor UAD-Plugins darauf laufen lassen und dass das quasi mehr schon fast wie so ein Host ist, den du dann in das Netzwerk reinpackst.
Ja, also du bräuchtest dann halt auf jeden Fall solche Anschlüsse für AES, EBU oder eben für Dante, ne? So Touchbase quasi über diese Anschlüsse. Ist ja auch möglich, ne? Ist ja jetzt kein.
Ja.
Weiß ich aber gar nicht, was das kostet, ob das sehr kostspielig ist. Aber ich finde es eigentlich ganz spannend, aber wie gesagt, ich hätte mir so ein paar Inputs hätte ich mir dann doch noch gewünscht.
Ja.
Aber ist natürlich so auch für ein immersives Setup total easy.
Genau, also brauchst auf jeden Fall noch einen Wandler dazu, der Dante-fähig ist. Und dann das Interface selber liegt bei 3.300 € mit 20 UAD-Plugins. Und es gibt eine zweite Version, die hat dann über 100 Plugins, die kostet 4.400. Also es ist auch schon professionell gepreist.
Mhm.
Vielleicht noch eine kleine News aus der Synthesizer-Szene, die interessant sein könnte, aber da kann ich jetzt noch keine großen Neuigkeiten zu sagen, weil ich mir noch nicht detailliert angeguckt habe. Der Moog Muse ist jetzt dann doch offiziell quasi da und kann auch gekauft werden. Achtstimmiger, polyphoner, analoger Synthesizer. Und wurde, glaube ich, viel erwartet. Ich habe nur auf den Preis geguckt und habe gedacht, der ist günstiger, als ich gedacht hätte. Liegt, glaube ich, bei 3.200 oder irgendwie sowas, was ich sogar für so einen Moog noch einigermaßen gut vom Preis her finde. Es sind heute so viele News-Videos dazu aufgeploppt. Das dürfte auf jeden Fall ein interessantes Teil werden. Ich bin mal gespannt, ob der vielleicht jetzt beim Start etwas bugfreier ist, als der Moog One damals war. Aber ja, könnte spannend werden.
Okay, dann würde ich sagen, wie habe ich immer gesagt, mach mal Sack zu, Deckel drauf oder wie?
Ja.
Oder wie heißt das? Was?
Ja, wir haben da jetzt hier für die erste Folge nach der Sommerpause, guck mal, wir haben gut 1,5 Stunden, das ist eine nette Zeit.
Auf jeden Fall.
Liegen wir eigentlich ganz gut dran, ne?
Ja. Nein, Pascal, ich denke nicht.
Alles klar. Nein, dann machen wir einen Sack zu an der Stelle und ich muss überhaupt erstmal wieder in diesen ganzen Ablauf reinkommen. Ich habe das wirklich alles vergessen, ne? Was muss ich denn jetzt tun? Also als erstes.
Also folgt uns überall, wo ihr sowieso uns hört und folgt. Genau, und ansonsten,
ja, erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln. Das Paradies, dem Paradies für Musiker. Ne? Man sollte auch den korrekten Fall benutzen. Und ja, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und vielen Dank natürlich auch an den lieben Helge dafür, dass er uns hier in seinen Produktionsalltag so mitgenommen hat. Wer ist denn nächste Woche dabei?
Das musst du mir beantworten.
Wieso muss ich das?
Tillmann, oder nicht?
Ist das so?
Ja, haben wir
zumindest
mal ausgemacht.
Ist übrigens nicht Tillmann, ist Emil.
Ach so, Emil.
Ja, genau. Stimmt.
Emil von Tonsturm.
Dann rufe ich den Emil mal an, mal gucken, ob der das auch noch weiß. Ja, stimmt, das ist schon diverse Monate her, seit wir das ausgemacht haben. Ich erinnere mich. Hm?
Ja.
Ja gut, ich schicke ihm gleich mal eine Nachricht.
Wieso habe ich denn Tillmann auf dem Schirm?
Ja, das weiß ich nicht.
Also das sind ja, Tonsturm sind ja Emil und Tillmann. Ich dachte, ich hatte irgendwie Tillmann auf dem Schirm. Aber egal,
ja. Dann
ist es Emil. Freue ich mich trotzdem.
Ja, wird auf jeden Fall lustig. Und bis dahin würde ich sagen, genießt alle den Sommer. Er ist jetzt auch gerade nicht mehr flüssig hier draußen, sondern wird wieder ein bisschen sonniger.
Bei mir ist
Genießt euren Urlaub, falls ihr noch da unterwegs seid. Bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche an derselben Stelle wieder und tschüss.
Ciao, macht's gut.